Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr habt Insert Moin. Ich bin der Micha. Heute sind wir auf einer wundervollen Veranstaltung mit dem. Ich bin hier mit dem wundervollen Daniel.
Hallo.
Hallo. Und die wundervolle Franziska ist da. Hi, grüß dich.
Hi, ihr zwei.
Franziska, du warst bisher noch nicht zu Gast. Sag doch mal kurz ein paar Worte zu dir.
Ja, was soll ich sagen? Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Wir sehen uns immer wieder auf irgendwelchen Conventions beziehungsweise auf irgendwelchen Veranstaltungen, denn ich bin auch freie Redakteurin und arbeite zurzeit für PlayNation. Und ja, schön, dass wir uns jetzt mal hier sehen.
Was ist denn PlayNation? Nee, echt, also einige, die meisten kennen das ja nicht. Ich war ja schon zweimal zu Gast, ich weiß es, aber kannst du es vielleicht kurz erklären für unsere Zuhörer?
Also PlayNation an sich ist erstmal ein Spielemagazin online und gehört zu der PlayMassive GmbH. Wahrscheinlich Gronkh, Sarrazar, kennt man vielleicht.
Genau,
genau. Und wir haben jetzt auch ganz neu PlayNation TV. Das heißt, wir haben ein eigenes TV-Studio, in dem wir mehrmals die Woche drehen und auch für euch Videos machen. Du warst ja selber schon zu Gast bei uns bei Talking Games. Mhm. Und ja, ist immer wieder cool.
Ja, geil. Und heute hast du dir zusammen mit mir und Daniel Ubisoft-Spiele angeguckt, weil wir auf einer Ubisoft-Veranstaltung sind.
Genau, die haben 30-jähriges Jubiläum dieses Jahr und deswegen war bei Ubisoft in Deutschland die witzigerweise 25-jähriges Jubiläum. Also das heißt, das sind zwei Jubiläen ist, glaube ich, die Mehrzahl. Und dann haben die hier so einen Tag der offenen Tür gemacht und haben halt auch mal durch die Studios geführt. Und Blue Byte sitzt ja auch mit in Düsseldorf. Und parallel dazu findet eben im Anschluss dann, oder findet immer noch eine Veranstaltung statt, wo die gesagt haben, ja, jetzt zeigen wir halt mal so unsere Spiele für den Herbst. Also sprich, alles, was dieses Jahr noch rauskommt, was man dann in Ruhe anspielen konnte. Und ja, wir haben uns, wir können es ja schon mal vorwegnehmen, Steep, For Honor und Watch Dogs 2 angeschaut.
Du hast noch ein bisschen VR. Das ist das Eagle Flight.
Ja, genau. Hast du noch mehr gesehen?
Ich habe die auch gesehen, die du gesehen hast, abgesehen von Eagle Flight. Aber ich habe noch unser schönes Rennspiel gesehen hier.
Ah, The Crew.
Genau.
The Crew.
Ja.
Wunderbar, dann haben wir, glaube ich, fast alles abgedeckt, was hier gezeigt wird.
Bis auf Star Trek, ne? Ich glaube, das war das eins, aber das haben wir ja auf der Messe schon angespielt.
Ah ja, das Bridge Crew stimmt ja auch.
Genau,
Ich habe immer so ein bisschen das Problem, ich vermeide aktuell so die VR-Sachen so ein bisschen, weil mir da immer noch so ein bisschen schwummrig wird. Deswegen bin ich wirklich ganz froh, dass es auch in Anführungsstrichen normale Spiele hier gab. Deswegen habe ich mich um die VR-Sachen erstmal gedrückt, aber... ja, dann fangen wir doch mal gleich mit The Crew an, weil das haben wir, glaube ich, beide nicht gesehen. Da gibt es jetzt ein neues Update, was nochmal... Genau. Ist das dieses Calling All Cars? Nee, das war letztes.
Das ist das. Und das wird jetzt bald nur online erhältlich sein, beziehungsweise auch als komplette Ultimate Collector's Edition mit allen DLCs, wo das eben auch mit drin ist.
Okay, also das ist dann für die Leute, die jetzt erst mit The Crew anfangen, die können dann sich so eine Komplett-Edition kaufen, wo dann alle DLCs und so drin sind. Okay. Ich habe The Crew nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht, was seitdem da passiert ist, aber die Tatsache, dass es jetzt seit 2 Jahren immer noch Updates gibt und so, spricht ja dafür, dass es immer noch für Leute spielen. Was ist denn die Neuheit in dem Calling All Cars?
Also ich muss sagen, es gibt wirklich eine große Sache, die diesen Modus, sag ich mal, unterscheidet vom Grundspiel. Und das ist, dass du diesmal die Polizisten spielen kannst. Es wurde oft gewünscht, ich will der Polizist sein, ich will nicht immer nur gejagt werden. Weil das hast du in GTA oder anderen Spielen immer. Du bist der Böse, der gejagt wird. Ja, du möchtest ja selber auch mal der Gute sein, der Cop sein. Und das ist hier möglich.
Need for Speed fällt mir da als Stichwort ein, weil da ist ja auch immer der Klassiker, mal wieder die Polizei spielen, alle paar Ausgaben.
Genau, aber das Reiz bei The Crew ist ja diese riesige offene Welt irgendwie, die man kann ja, The Crew war ja, glaube ich, auch im Goldprogramm irgendwie drin, da konnte sich ja jeder schon irgendwie einen Eindruck von verschaffen und seitdem hat man ja dieses Wild Run noch mit dazu gebaut. Das ist im Prinzip Offroad, also das, was Forza Horizon 3 jetzt im Prinzip macht, so dass man frei durch die Gegend fahren kann mit fetten Monster-Truck-artigen Geräten. Also schon, es hat ja immer schon so einen leichten Offroad-Charakter irgendwie gehabt, so, ne? Weil man mit dem Wagen schon Sachen machen konnte, die so ein normaler PKW eigentlich nicht überlebt. Also voll in die Pampa brettern und dann durch die Wüste fahren. Und das haben sie mit Wild Run ein bisschen ausgebaut. Ich glaube, das ist in dieser Ultimate-Edition, die wir hier sehen, halt auch mit drin, dieses Add-on.
Genau.
Und das Calling All Cars. Also die letzten Need for Speeds, die sind ja eher so auf dieses Michael Bay-mäßige so getrimmt gewesen. Ne? Also du, Hauptsache gut inszeniert und was auch Spaß macht, aber es hatte weniger was von diesem Open-World-Charakter von The Crew. Und ich glaube, da fühlt sich alles viel, viel freier und nicht so vorgegeben an.
Genau, da hast du recht. Allerdings finde ich das Ganze ein bisschen schwierig dargestellt.
Ja.
Denn du hast immer die Möglichkeit, wenn du Rennen fährst, beispielsweise du bist jetzt der Polizist, der jemanden jagt. Du hast mit dem rechten und linken Steuerkreuz die Möglichkeit, Spezialeffekte auszuführen, den anderen irgendwie ein bisschen zu verlangsamen oder so ein Flashlight zu machen.
Ja.
Aber mehr kannst du eben auch nicht. Du kannst den anderen rammen oder so ein oder zwei Spezialeffekte und das war's. Das ist nicht wirklich spielentscheidend. Schön wäre es gewesen, wenn man wirklich gesagt hätte, okay, man kann vielleicht eine Falle legen, Stacheldraht irgendwie ausrollen, solche Sachen. So ist es immer noch wirklich dieses ganz Typische von früher. Ich fahre dem anderen hinterher, bis ich ihn irgendwann habe.
Ja, ja.
Und habe dann so kleine Spezialfähigkeiten, die helfen natürlich. Aber ob es wirklich der Bringer ist für Langzeitspielspaß, ist so eine Sache.
Ja, ja. Ja, das klingt jetzt irgendwie... Wie heißt denn das? Es gab doch früher diese Spiele, so Capture the Flag-Rennspiele, die so funktioniert haben, ne? Ja, so Motocross Madness und sowas alles. Daran erinnert mich das jetzt eigentlich gerade.
Ja, also wir haben jetzt nur einmal den Modus wirklich gespielt. Ich weiß nicht, ob es da wirklich andere Neuerungen gibt, aber uns hat man nur gezeigt, du fährst durch ein Paket durch, das ist deine Ware, die nimmst du auf und fährst damit weg und darfst eben nicht geschnappt werden.
Ja.
Musst ins Ziel kommen oder wirst eben geschnappt. So, das ja, war der ja, Modus, ja, den ja. wir jetzt 4-5 Mal gespielt haben.
Ja, muss man vielleicht eher als Bonus dann auch sehen, ne? Zu diesem Gesamtpaket The Crew irgendwie.
Genau, also das denke ich auch.
Ja, so als Einzelspiel wahrscheinlich ziemlich uninteressant.
Ja, zwischendurch bestimmt mal, aber wahrscheinlich nicht jetzt 3 Wochen am Stück.
Ja, ja. Ultimate Edition, also sagt eigentlich, das ist wahrscheinlich die letzte Fassung, die es je von The Crew geben wird. The Crew 2 gibt es nicht, ne? Ist nicht angekündigt.
Bisher nicht.
Ich glaube, das ist ja auch gefloppt, oder? Also so zahlenmäßig, also lief wohl nicht so, oder?
Konstant, aber ich glaube nicht so AAA, wie man sich das vielleicht wünscht.
Naja, aber... Die Tatsache, dass es nach 2 Jahren immer noch Add-ons gibt, spricht schon dafür, dass es offenbar noch genug Leute spielen. Weil sonst,
es wird so einen festen Kern geben, denke ich mal, der das immer noch gerne spielt. Ich sag mal, wenn es auch einfach mal der Typ dafür ist, warum nicht? Zusammen mit Freunden macht es sicherlich total Spaß.
Ja. Ja, und dieses Kartenfeature, man kann sich ja wirklich überall auf der Karte absetzen lassen. Das geht ja ohne Ladezeit und so, das ist schon geil. Ja. Also irgendwie, du hast ja diese riesige Welt und es wird ja irgendwie so gescreamt. Da habe ich nicht geglaubt, dass es so ist, wie die es damals in der Präsentation gezeigt haben. Ich so, ja, das ist ja alles gefaked und Ladezeit rausgeschnitten und so. Nein, es ist so. Also man kann wirklich so von der Ostküste bis zur Westküste klickt man einmal an und dann macht die Kamera so wuff, wuff und ist dann, es ist, man ist sofort da irgendwie und die ganze Welt wird sofort gestreamt. Das ist schon cool gemacht irgendwie. Ja, bin ich gespannt. Also Ultimate Edition. Aber ja, hast du, sollen wir mit Steep weitermachen?
Ja, gerne, weil wie gesagt, zu der Edition kann ich jetzt nichts sagen und The Crew habe ich auch immer noch nicht gespielt, deswegen habe ich mich jetzt da so ein bisschen vornehm rausgehalten. genau, Steep ist ja die, ja, wie soll man das nennen, so die Fun-Extremsport-Interpretation von Wintersport, die jetzt da kommt. Und ich habe immer, auch jetzt nach der Präsentation, noch nicht so ganz hundertprozentig verstanden, wie es dann eigentlich funktioniert. Und es war jetzt auch da so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass auch wir konnten nur so 4 verschiedene Renntypen beispielhaft fahren. Wir konnten uns zwar die Karte dann ansehen, obwohl auch die so mit dem Nebel im Gebirge, es sieht schon schön aus, weil man hat so eine kleine Miniaturwelt. Es hat schon fast so ein bisschen so Modellbahncharakter. Aber irgendwie schaffen sie es mit Nebel in den Tälern und sowas immer noch so ein bisschen zu verdecken, wie groß da eigentlich die Welt ist und was man, wo man da überall hin kann. Ist klar, sie zeigen mir dann den Mont Blanc und so. Und dann habe ich gedacht, okay, kann ich da jetzt rauf überall einfach oben mich irgendwo absetzen lassen? Und immer so, ja, nee, das geht jetzt hier in der Demo noch nicht, sondern du kannst halt nur diese 4 einzelnen Rennen fahren. Und dann gibt es Ski, Snowboard, so Wingsuit fliegen und was ist das... Dritte. Nee,
das war alles.
Das war's, ne?
Aber es sind doch 4 Richtungen, wenn du das Digipad drückst. Bin ich jetzt doof?
Na, einmal kannst du zu Fuß laufen.
Ach ja, klar. Stimmt. Ja, du kannst wieder alles ablegen, was du hast.
Genau.
Ja,
genau.
Ja. Und ja, war recht witzig, aber ich muss sagen, ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, gerade beim Skifahren, das zu verstehen, wie das geht mit den 2 Sticks. Also, ja. Franziska, du nix. Wahrscheinlich kein Problem.
Ja, es ist schon schwierig. Vor allem, ich bin nicht so der Wintersporttyp. Also einfach, ne? Und auch generell so mit beiden Sticks zu arbeiten, ist ungewöhnlich.
Ja.
Also gerade so, damit springst du und damit machst du einen Trick und damit bremst du ab. Es ist auch ungewöhnlich, dass man permanent abbremsen muss bei einem Rennspiel.
Ja, ja.
Also du fährst ja dort auch sehr viel Rennen und du musst ja permanent abbremsen, weil du zu schnell wirst. Weil du dann nicht mehr ordentlich lenken kannst, weil du dann irgendwie irgendwo dagegen knallst. Es ist ungewöhnlich. Also ich habe oft vergessen, einfach zu bremsen, bin zu schnell geworden und bin dann K.O. gegangen. Toll.
Aber...
der Micha und ich haben da Tränen gelacht, weil das Spiel ein unfassbar witziges Ragdoll-System hat. Das heißt, wenn du halt irgendwie von so einem Gipfel runterfliegst mit dem Wingsuit und halt gleich irgendwie auf den Boden krachst, dann kannst du halt dir 2 Minuten anschauen, ja, wie der den ganzen Berg runterkugelt. Und der rollt und fällt und rollt und dann stößt er gegen einen Felsen, fliegt wieder ein Stück hoch und es hört halt auch nicht auf. Also es ist nicht so, dass das Spiel dann irgendwie nach 5 Sekunden ausblendet und sagt, so, jetzt hast du dir genug Knochenbrecher-Action angeschaut, sondern du kannst halt einfach minutenlang zuschauen. Und bei uns kam dann halt auch einer der Entwickler und immer gesagt, ja, hier, du musst dir Dreieck drücken, dann resettet dieses Rennen und nein. Ich habe gesagt, nein, ich will jetzt sehen, wie lange der diesen Berg runterfallen kann. Und dann habe ich ja aus dem Off habe ich dann quasi Michas Lachen gehört und es wurde immer dreckiger, das Lachen. Dann habe ich rübergeschaut und habe gesehen, ach, Micha schaut sich auch gerade die Ragdoll-Effekte an.
Vor allem, wenn du diesen Parasuit auswählst, dann macht er ja so einen Absprung irgendwie. Ja. Und wenn du an einer ganz blöden Stelle stehst, direkt von einem Hügel oder so, springt er natürlich direkt in diesen Hügel rein.
Das ist auch passiert.
Und das sieht so lustig aus, wie du so, du hörst so dieses also wirklich auch die Geräusche. Und dann rutscht er da runter. Das sieht so goldig aus. Das ist so gut. Aber ich gebe euch recht. Also ich fand die Steuerung auch ungewöhnlich. Ich fand es aber generell cool, weil ich habe so früher so Sachen wie Amt oder wie heißt es, SSX und so gespielt.
Ja,
ich habe nur 2 Probleme mit diesem Spiel. Sean White Snowboarding gab's ja auch. Ich finde solche Sachen generell ganz cool. Das Problem bei Steep für mich ist, das ist mir erstens ein bisschen zu langsam tatsächlich. Mir kam das wie Schneckengeschwindigkeit vor. Ich kann auch nicht genau beurteilen, woran es liegt. Vielleicht an dieser zu weißen ebenen Fläche, dass zu wenig Sachen an dir vorbeirauschen oder so. Ne? Irgendwie fehlt mir da einfach irgendwas, irgendwie so ein bisschen dieses Geschwindigkeitsding. Obwohl es eigentlich theoretisch teilweise sehr schnell ist. Also wenn man ein Snowboard, da gibt's irgendwie so ein Rennen, das man auswählen kann als Challenge. Da ist man halt auch relativ eingefärbt. Ich muss durch so einen kleinen Kanal irgendwie so durchfahren. Das ist schon angenehm, aber irgendwie nicht schnell genug. Also ich brauche irgendwie noch so ein bisschen den Kick. Und das Zweite war, die Physik funktioniert manchmal gar nicht so richtig. Ne? Also man hat das Gefühl, wenn man das Gefühl für diese Skier und so bekommen hat, denkt man, okay, jetzt habe ich es verstanden. Aber manchmal macht das Spiel dann so Sachen wie so wegglitschen oder so. Manchmal macht es einfach Dinge, die nicht korrekt sind. Und das ist bei so einem Spiel, was so viel Wert drauf legt, eigentlich ziemlich blöd.
Ja, da hast du recht. Was mir aufgefallen ist, es legt ja sehr viel Wert darauf, wirklich möglichst realitätsgetreu zu sein.
Ja.
Und wenn du springst und du springst so ein bisschen wie ich, wie ein Anfänger, dann springst du rückwärts und fährst den Rest des Berges rückwärts, wenn du nicht weißt, wie du dich umdrehst.
Genau.
aber man muss auch dazu sagen, du hast extra so Trickskier, die auch hinten hochgebogen sind. Also das heißt, du kannst auch tatsächlich rückwärts fahren. Was ich aber ganz interessant finde, ist, dass mir auch da wieder aufgefallen ist, wie schwer es ist, realistischen Schnee zu programmieren. Also das schaut halt immer noch einfach aus wie eine Schaumpaste und nicht so, wie Schnee in der Realität ausschaut. Das ist aber auch, das geht mir aber auch bei Filmen so. Wenn ich irgendwie einen Film anschaue, erkenne ich sofort, oh, da haben sie jetzt einfach weißes Spray hingemacht, damit das halt aussieht wie Schnee. Ich finde es total interessant, dass es noch niemand bisher geschafft hat, weder digital in einem Spiel noch in einem Film mehr irgendeinen realistischen Schnee zu zeigen. Und das ist auch hier so, du merkst halt einfach, dass das wie der Pulverschnee unter dem Snowboard, du ziehst da so eine ganz komische Furche rein, das schaut halt nicht aus wie echter Schnee. Ich möchte aber jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt schlecht aussieht. Es schaut halt nur so aus, wie es halt in einem Spiel aussieht, finde ich.
Ich finde, es sieht so, es klingt böse, aber es sieht so generiert aus, finde ich so, die Landschaft. Also mir fehlt da auch ein bisschen so diese so Landmarks, irgendwelche Punkte, wo ich sage, okay, das erkenne ich wieder. Es gibt so ein Dorf, das ist ganz nett.
Ja, aber dafür haben wir einfach zu wenig gesehen. Ja. Was ich schon sehr interessant fand, war, dass du halt einfach nach dem Rennen auch weiterballern kannst. Also dann halt so, hey, du warst im Ziel, du hast die Goldmedaille gewonnen und du fährst aber einfach weiter. Richtig. Und dann geht's halt weiter runter ins Tal. Also du kannst aber auch am Startpunkt des Rennens gleich sagen so, nö, ich will aber lieber hier rechts in das Tal runterfahren. Also das Spiel lässt dir da offenbar komplette Freiheit. Du kriegst dann halt die Challenge nicht und kriegst dann halt auch keine Goldmedaille für dieses Rennen, wenn du natürlich logischerweise an einem Checkpoint gleich rechts runter ins Tal fährst. Aber das Spiel ist da offenbar so frei, dass es dir da keine Einschränkungen macht. Was ich so ein bisschen schade fand, habe ich extra gefragt, du kannst nicht on the fly zwischen irgendwie den Sachen wechseln. Ja. Also, weil ich habe natürlich gedacht, boah, das Geilste ist doch jetzt, ich suche mir irgendwie so einen fetten Kicker raus, mache einen geilen Sprung und wechsle im Sprung in den Wingsuit. Und das hat er gesagt, das geht nicht.
Cool.
Das geht aber leider nicht. Du musst halt anhalten und dann kannst du erst wechseln. Und
seid ihr mal gelaufen, also wirklich eine längere Strecke gelaufen durch den Schnee? Das ist ja auch unglaublich langsam. Aber es fühlt sich wieder ein bisschen realistischer an, als es aussieht. Weil so durch kniehohen Schnee zu stampfen ist ja schon anstrengend. Und das merkst du auch mit dem Stick. Aber es versaut dir auch so ein bisschen die Lust am Laufen.
Ja, ja.
Irgendwie auf den Berg hoch zu laufen für den Wingsuit, das willst du nicht, weil es ist super anstrengend.
Das stimmt, aber wie gesagt, ich glaube, da kannst du dich dann halt im fertigen Spiel einfach nach oben beamen, wenn du da keinen Bock drauf hast.
Sicher? Wäre natürlich cool.
So habe ich es verstanden zumindest. Es hieß jetzt so, ja, in dieser Demo-Version kannst du jetzt halt nur diese 4 Rennen auswählen, aber du wirst dich halt dann später auch irgendwo hoch absetzen lassen. Gab es nicht im Trailer sogar einen Hubschrauber, wenn ich das richtig, der dich irgendwo hingeflogen hat?
Ich meine schon, es ist dann so ähnlich wie, es gibt ja andere Spiele, die das auch so gemacht haben. Mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, aber es gab mal eins, was über Namco Bandai rausgekommen ist vor 2-3 Jahren auf Xbox. Auch ein ganz gutes aus Österreich. Österreichisches Studio hat das gemacht. Das war cool. Aber da konnte man sich auch mit dem Helikopter überall absetzen. Daran erinnert mich Steve ungemein. Aber ich finde, also ich finde es nicht schlecht. Das macht schon Spaß. Aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen so dieses, was es von anderen Spielen dieser Art so ein bisschen abhebt. So das Skifahren ist ziemlich cool, finde ich. Das gefällt mir sehr gut. Aber sobald man auf das Snowboard geht, finde ich, sind dann andere Spiele, so wie Amped oder SSX, dann greifen bei mir ein bisschen besser, weil sie sich halt auch nur auf diese eine Disziplin wahrscheinlich konzentrieren und die aber dann richtig gut rüberbringen. Aber Skifahren ist schon, also das hat mir sehr gefallen. Auch das, was du beschrieben hast, Franziska, mit dem, dass du sie umdrehen kannst und dass du dann halt irgendwie auch falsch landen kannst, das fühlt sich aber total cool an. Und da fand ich auch diese Steuerung mit dem linken Stick auch richtig, da habe ich das sofort begriffen, wie das, dass man die Skier so quer stellt und dann halt auch irgendwie so im Schnee so ein bisschen bremst und so. Beim Snowboard hat sich das für mich irgendwie nicht so richtig angefühlt.
Ich fand genau andersrum. Ich fand die Snowboard-Steuerung voll einfach, weil du da halt einfach deine Bügel fährst wie in echt. Und Skifahren fand ich deutlich komplexer mit den zwei Sticks. Also es fiel mir jetzt hier in dem Spiel deutlich schwerer.
Das ist witzig, ja.
Ist auch so. Aber es ist ja auch die Realität. Also in der Realität, als passionierter Skifahrer kann ich dir ja sagen, Skifahren ist ja viel schwerer als mit so einem Brett da irgendwo runterrutschen und 500 Hörer weniger jetzt in der Sekunde, 500 Snowboardfahrer weniger als Hörer in der Sekunde. Aber wie gesagt, muss man mal abwarten. Ich bin immer noch nicht so motivierbar. Das liegt aber eher an mir. Vielleicht zieht es bei anderen Leuten total. Ich bin immer nicht so motivierbar von diesen Highscore-Jagden. So, ich habe immer nicht so Bock drauf, mich mit meinen Freunden zu vergleichen. Ich weiß, so der Manu findet es ja total toll und er freut sich dann immer, wenn er dann irgendwie bei Forza mit seinem Driver-Tar irgendwie anderen Fahrer zur Weißglut treiben kann und wenn er dann irgendwie die Bestzeit von Robin von Hooked irgendwie, habe ich hier um 2 Sekunden unterboten und es seht der auch, der kriegt dann so eine Notification, dass der meine Bestzeit unterboten hat und so. Mich motiviert sowas eher immer weniger, weil ich so nicht so dieses kompetitive Vergleichen dann drin habe. Und ich glaube, darauf ist das Spiel halt voll ausgelegt, dass du halt dich dann mit deinen Online-Freunden da irgendwie misst und sagst, ach guck mal, der Micha hat die Abfahrt vom Mont Blanc irgendwie mit 20.000 Punkten geschafft, weil er noch 3 fette Sprünge eingebaut hat. Also muss ich da jetzt auch schnell hinspringen und versuchen, seine Punktzahl zu schlagen. Das ist, glaube ich, ein zentrales Element.
Er ist ja irgendwie auch konstantes Multiplayer oder so, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Echt?
Ja, also irgendwie so eine, alle sind auf einem, so ein bisschen wie bei dem, na, welches Spiel hat das denn auch letztens noch so gemacht, dass alle sind auf einem Server und irgendwie doch nicht wirklich. Also, dass ständig Zeiten hochgeladen werden auf einen zentralen Server und du siehst da manchmal so Spieler rumschwirren, aber trotzdem ist es halt ein richtiger Mut. Also ein bisschen, mir fällt es jetzt nicht ein, aber irgendein Titel hat das so ähnlich gemacht. So, und ich glaube, so etwas soll das sein. Also es ist immer so eine Online-Verbindung und du hast immer diese Highscore-Geschichten, also das, was du beschrieben hast.
Jein, aber ich glaube, du kannst hier, also ich weiß nicht, welchen Titel meinst du denn? Also war das jetzt ein schlechter Diss auf No Man's Sky?
Aber No Man's Sky könnte vielleicht auch passen.
Achso, nein, aber hier war es tatsächlich so, dass du andere Spieler gesehen hast und dass es auch so war. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Meine Hoffnung wäre ja so, sie machen es halt einfach so Journey-mäßig, also dass du halt einfach in dieser Welt auf einmal siehst, ach guck mal, geil, da hinten donnert der Manu mit seinem Snowboard runter und dann sehe ich den und dann kann ich auch irgendwie weil du hast ein Fernglas, kann ich gucken, wo er gerade langfährt und so. Dass das halt einfach automatisiert läuft. Also, dass ich jetzt nicht sagen muss, hey Manu, ich komme mal auf deinen Server und dann gucke ich, wo du bist und so, sondern dass du halt einfach sagst, das Spiel matcht dich einfach automatisch zusammen, weil du halt siehst, dass du im PSN oder Xbox Live connected bist. Also so habe ich zumindest verstanden von der Erklärung her. Und ich habe auch jetzt in der Demo ja schon andere Spieler gesehen, die dann irgendwie, wo es halt einer einfach so mit dem Wingsuit vorbeigedonnert. Das war jetzt keine große Interaktion, aber der war zumindest da.
Wie seht ihr denn den Langpferdspielspaß daran? Weil klar, du hast ja gesagt, mit dem du bist nicht so der Highscore-Hascher, sage ich jetzt mal ganz plump, bin ich jetzt auch nicht unbedingt, vor allem ich verliere auch das Interesse. 5-mal dieselbe Abfahrt und dann habe ich eigentlich keine Lust mehr. Ich bin mehr so der abwechslungsreiche Typ und da frage ich mich wirklich, ist es wirklich ein Langzeitspiel? Ich habe ja gefragt, ob da noch weitere Sportarten dazukommen, mit einem DLC zum Beispiel. Aber hieß es, nee, das sind nur die drei. Also es wird sich da auch nicht weiter verändern.
Also für mich steht und fällt das mit der Welt, ganz klar. Bei Amt 3 zum Beispiel, auf der ersten, also das ist ein Starter-Team für die 360 gewesen, das war so lustig und das hat so viele Witze da eingebaut und das hat auch eine sehr lebendige Welt gehabt. Das war, da war die Welt nicht so groß, aber es gab einfach unglaublich viel zu entdecken. Und das war auch außerhalb eines Snowboard-Spiel-Kontexts einfach witzig gemacht. Und das Steve ist so ein bisschen nüchtern bisher, so, ne? Es gibt zwar Punkmusik und irgendwie schrammelt da im Hintergrund laute, ne? Man hat so ein bisschen, aber man kriegt nicht so richtig ein Gefühl für eine Atmosphäre. Bei SSX zum Beispiel, das letzte, haben viele drüber gemeckert, aber das war ganz klar so Extremsportatmosphäre. Du bist abgesetzt auf den hohen Berg. Alles ist gefährlich, alles kann dich umbringen. Das fand ich total geil. Das hat mich total motiviert, weil ich dachte, boah, das sind halt so, jetzt habe ich mir vorgestellt, dass es wie in so einer schlechten Extremsport-TV-Sendung ist, wo die Leute halt eine Waghalsigkeit nach der nächsten. Aber es hat funktioniert als Spiel. Und hier,
ich glaube,
Steep ist halt einfach so ein Berg. Berg und fahren, ja.
Ich glaube, du kannst dann auch die Charaktere so ein bisschen personalisieren. Also ich hatte auf einmal, ich weiß nicht warum, so ein Schneemann-Kopf auf, so, das war halt einfach so eine Helmmaske, irgendwie so etwas merkwürdig. Ja. Ich glaube, das gehört auch so ein bisschen dazu, dass du halt dann so deinen Charakter so ein bisschen personalisierst und dir dann, ich weiß nicht, ob es lizenzierte Sachen gibt, aber ja, aber ich glaube, mit diesem macht es dann aber nach irgendwie 5-6 Stunden auch noch Spaß. Ich glaube, da hast du vielleicht sogar ein bisschen so den wunden Punkt des Spiels erwischt, wo man nicht weiß, was kommt denn da eigentlich noch? Also so, macht es wirklich Spaß, mehr als 5-6 Stunden Ski und Snowboard und so zu fahren? Oder ist die Highscore-Jagd dann doch irgendwann auf Dauer ein bisschen öde? Also
Ja. Aber werden wir weiter rausfinden, glaube ich. Ein ähnliches, ähnlich bei...
Also es hat auf jeden Fall bei mir mega viel Bock ausgelöst, jetzt wieder demnächst hoffentlich echt Skifahren zu fahren. Ich hoffe, dass es dieses Mal jetzt nicht so ein schlimmer Winter wird wie letztes Jahr, wo es dann irgendwie erst mit Januar tatsächlich angefangen hat zu schneien. Also, wenn es ihnen darum ging, dann haben sie das geschafft, sag ich mal. Also, Bock in die Berge zu fahren.
So ein ähnliches Problem, wo ich nicht weiß, ob das Spiel das so lange hält, das hatte ich bei Eagle Flight. Wer hat das gespielt? Keiner?
Ich hab's
beide schütteln mit dem Kopf.
In der vor Alpha oder keine Ahnung, was das dann für eine Version war, also da war es noch nicht Eagle Flight, sondern da hieß es einfach so, war so eine VR-Demo, da haben sie halt nur mal damit rumexperimentiert, da hat die ganze Grafik noch nicht so gepasst oder sowas und das war vor 2 Jahren
auf der Gamescom. Das war die Gamescom letztes Jahr, genau.
Nee, das war vor 2 Jahren, sicher? Wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Vielleicht war es auch letztes Jahr, das kann auch sein. Hatten wir ja sogar ein Interview damals mit dem Chef von diesem Ubisoft Funhouse, also wenn ich jetzt die Nummer von der Folge auswendig wüsste, dann könnte man das nochmal nachschauen.
Warum denn Funhouse?
Weil das Funhouse ist ja quasi so das experimentelle Studio in Montreal. Also da sitzen 50 Leute oder sowas, die halt teilweise aus anderen Objekten oder aus anderen Projekten rausgezogen werden und dann dort einfach mal so ausprobieren halt, was geht. Also da ist jetzt nicht das Ziel, dass die ein fertiges Spiel entwickeln, sondern einfach so, probiert halt mal so, was ihr mit der Technologie machen könnt. Und ich glaube, das wollen sie, das war halt eins dieser Projekte, was dann offenbar jetzt dann zur Marktreife gebracht wurde.
Ja, so sieht es auch aus. Wie ein Experiment eigentlich so. Also ich finde, ich habe es aufgesetzt. Mir ist wirklich ein bisschen schlecht geworden. Das ist, um die Fragen mal direkt vorwegzunehmen, also ein bisschen schwindelig geworden, weil man fliegt. Also die Idee von Eagle Flight ist, wie der Name sagt, dass man halt einen Adler spielt, der fliegt rum. Das war jetzt eine Karte von Paris, die ist stilisiert, so ein bisschen comichafter sieht das aus. Und das Interessante ist, das ist wohl anscheinend eine Welt, wo die Menschen nicht mehr existieren, also irgendwo in der Apokalypse. Also wenn man dann, sobald man dann über den Boden irgendwie drüber fliegt, dann sieht man keine Autos und keine Menschen, die dort über die Straßen laufen. Was ich aber cool fand, war die Natur hat sich die Stadt sozusagen wiedergeholt. Also dann gab es da Elefanten oder andere Tiere und so. Das ist eigentlich ganz geil. Also da haben sie dann das Problem umgangen, dass man da jetzt irgendwie so ein realistisches Szenario, eine realistische Stadt irgendwie nachbauen müsste. Und bei, weil das Spielprinzip ist, natürlich erstmal rumfliegen, aber so wie sie es verpackt haben, da war ich jetzt nicht so überzeugt. Also es gab so eine Tutorial-Mission gespielt, wo du ein bisschen lernst, wie das geht. Steuerung ist eigentlich ganz cool, also man muss den Kopf so neigen. Man fliegt von automatisch, weil ein Vogel fliegt immer nach vorne. Und du kannst nur die Geschwindigkeit beeinflussen mit den Schultertasten auf deinem Gamepad und du hast mit der Richtung, in der du guckst, bestimmst du die Flugrichtung. Also wenn ich so meinen Kopf so ein bisschen nach rechts neige, dann fliegt er auch langsam nach rechts. Du kannst aber nicht wie bei einem Raumschiff zum Beispiel oder wie bei, sagen wir mal, bei Star Fox sofort das Raumschiff rumreißen, sondern du musst dann immer ein bisschen kalkulieren, wie du fliegst irgendwie so. Also du kannst halt, das ist, bist halt relativ beschränkt im Flugradius, was aber Sinn macht, weil du halt ein Vogel bist, der irgendwie in diesem Sturzflug ist. Ja, und dann gab es Multiplayer. Also Multiplayer war, du musst Capture the Flag im Prinzip, du musst Beute finden, die in dein Nest bringen. Da ging es um, weiß nicht, Kaninchen oder Hähnchen oder so. Und du konntest dann schießen mit so einem Adlerschrei. Ja, und das war so, ich weiß nicht, wie lange mich das hält. Also das Ergebnis war, das Rumfliegen hat Spaß gemacht. Vor allen Dingen, wenn man in so einem Tiefflug gegangen ist und durch Tore durchgeflogen ist und mal was riskiert hat irgendwie. Man versucht hat, irgendwo so waghalsige Flugmanöver zu machen. Das kam schon geil. Aber irgendwie, mir hat gefehlt, dass da irgendwie mehr Kontext war.
Haben Sie was dazu gesagt, ob irgendwie noch eine Story drumherum gebastelt wird? Oder sind das nur so kleine Minigames, die du gemeinsam mit deinen Freunden praktisch so immer mal spielst?
Also das war eine sehr vage Antwort, die ich erhalten habe. So, ja, es wird auch eine Singleplayer-Erfahrung geben, so in der Form. Aber das kann bedeuten, dass es entweder eine coole Geschichte gibt um dieses zerrüttete Paris oder dass man dann halt herausfindet, warum die Menschen weg sind und so und warum das so ist. Oder es heißt einfach nur, dass wir ein Minispiel nach dem nächsten irgendwie spielen und das Ganze dann ein besseres Gimmick wird. Also ich fand es jetzt nicht schlecht oder so. Es hat schon Spaß gemacht, bis darauf, dass mir nach 10 Minuten ein bisschen übel geworden ist. Aber die so vom Prinzip her ist das Fliegeguide schon ganz cool. Ich weiß aber auch nicht, ob mich das jetzt so rockt, dass ich das jetzt irgendwie auch 6 Stunden am Stück spielen will. Da habe ich so ein bisschen Angst vor, dass es so ähnlich wie bei Steep einfach eine geile Idee ist, aber wo ein bisschen das Fleisch so dran fehlt.
Aber ich glaube, das ist das Problem bei vielen VR-Spielen heutzutage. Das ist eine tolle Idee und es macht Spaß, es auszuprobieren. Wenn man es verträgt, eine halbe Stunde, ist auch voll super.
Ja.
Aber auf Dauer ist einmal das VR anstrengend. Selbst wenn man sich nur sehr langsam bewegt, irgendwann ist es natürlich ungewohnt für den Körper, für die Augen. Und es ist, ich kenne kein Spiel, wo ich wirklich sage, okay, 20 Stunden am Stück würde ich spielen, weil der Content es hergibt.
Ja. Das Einzige, was ich mir jetzt halt vorstellen kann, ist sowas wie Resident Evil oder so. Weil wir wissen, dass Resident-Spiele immer lang gehen und immer ein Singleplayer-Spiel sind. Ich weiß nicht, ob ich das so lange im VR spielen kann, aber man könnte zumindest vom Inhalt her vermuten, dass es VR-tauglich ist, dass man es länger spielt. Eagle Flight, und deswegen habe ich wegen Funhouse gefragt, ist halt genau das. Also es ist halt ein cooles Experiment und irgendwie hat man dann so ein Spiel draufgeschustert. Ist so mein Eindruck bisher. Ne? Kann sein, dass man das später spielt und es ist ein Hammer-Ding. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so, ja, sie hatten einen geilen Test-Level, eine gute Mechanik und dann einfach irgendwie ein Spielprinzip da reingebaut. So, weil Multiplayer irgendwie Capture the Flag zu spielen, ist so ein bisschen VR, weiß ich nicht, hat mich jetzt nicht so weggerockt.
Achso, ich soll jetzt wieder... ich habe halt jetzt zugehört, weil ich war kurz weg, es hat keiner gemerkt.
Und hab was Leckeres zu trinken wollen.
Ja. Das war das Letzte, was ich jetzt gehört habe, da gebe ich euch durchaus recht. Also mir geht es auch tatsächlich bei allen VR-Spielen entweder so, dass ich die sehr anstrengend finde und ich weiß, ob ich das länger als eine Stunde durchhalte und ob ich dann einfach körperlich wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, ermüdet bin, weil mir die Augen und alles wehtun und der Schädel brummt. Und natürlich auch immer diese Frage, bisher war VR immer so ein Kinect-Ding. Also so dieses, ja okay, macht mal Spaß, aber spielt man das dann lange oder ist das halt eher so, man zeigt es halt mal jemanden, wenn jemand zu Besuch ist, so dieses, hier, komm, setz es mal auf, wir spielen mal irgendwie eine Viertelstunde Eagle Flight und dann ist aber auch wieder gut, weil dann ist beiden schlecht und der Tag gelaufen. Es ist halt aktuell so, aber das ist jetzt kein Ubisoft-genuines Phänomen, dass alle da ein bisschen so rum experimentieren und keiner hat bisher den goldenen Gral der Virtual-Reality-Spiele gefunden.
Ja. Es ist aber vom Fluggefühl schon ganz cool, muss ich sagen. Also das hat Spaß gemacht. Du hast es ja auch getestet, ne, oder? Damals.
Also nicht in dieser finalen Version, sondern in dieser vorläufigen, aber es war da auch schon ein Tick besser, weil VR wird ja halt immer dann besonders schlecht, wenn dein Körper irgendwie was anderes macht und dadurch, dass du aber ja mit der Neigung des Kopfes und dadurch fliegst du ja auch immer genau in die Richtung, wo du hinschaust und das ist ein Tick natürlicher halt als irgendwie so, wenn du noch einen Controller hast und irgendwas bewegen könntest.
Und sie haben einen ganz coolen Trick eingebaut, du bist ja ein Adler und hast dann vorne den Schnabel und das ist dein Fixpunkt. Und der ist total wichtig. Wenn du den nicht hast, dann bist du so, oh, ich fliege durch die Gegend. Aber so hast du immer so einen Orientierungspunkt. Genau, wie so eine Kompassnadel. Und das ist total wichtig auch für dich als Körperorientierung, weil du ist ja schon ziemlich frei von der Bewegung und so. Aber das ist dann so ähnlich wie bei Spielen, wo du dann wirklich an einem festen Platz sitzt. Es war nicht genau dasselbe. Du weißt zwar, dass du nicht sitzt, aber du hast immer noch immer dieses feste Ding vor Augen, das so ist wie ein Cockpit oder so irgendwie. Da ist es halt einfach nur der Schnabel und das funktioniert total gut.
Das ist super wichtig. Ich habe auf der Gamescom ein VR-Spiel von einem Indie-Entwickler gespielt, Lantern. Also wirklich
ja, Laterne. Ich auch, ja.
Mir war so schwindelig. Ich hab das, du bist ja so eine kleine Laterne in der asiatischen Welt ohne Farbe und du musst die wieder anmalen, indem du an der Welt vorbeifliegst. Du kannst hoch in den Himmel und nach unten. Es ist wunderschön, musikalisch, farblich, ein Traum. Aber mir war so schwindelig, weil du hast keinen Fixpunkt. Du bist so eine Laterne, die flattert ein bisschen und du weißt gar nicht, wo du hinschauen sollst. Das war sehr, sehr anstrengend.
Da hatten wir ein kleines Interview übrigens, wollte ich nur ganz kurz sagen. Ich habe den Entwickler interviewt. Ich fand das auch total cool. Dann bist du auch ein bisschen schummrig geworden, weil das ist so fluffig alles.
Ja
irgendwie. Aber insofern, aber stimmt, also ich glaube, da experimentieren ja viele Entwickler auch noch. Ich glaube, bei Eagleflight ist die wahrscheinlich, ich glaube, man gewöhnt sich auch schnell dran. Also ich habe das jetzt zum ersten Mal, habe ich ein Spiel ausprobiert, wo man wirklich frei fliegt. Das ist, habe ich bisher noch nie gemacht. Ich saß bisher immer nur in einem Cockpit, so Elite oder sowas. Oder hatte jetzt diese Resident Evil Demo, die auch alle sehr, sehr stationär sind und wo sie wirklich lange dran gearbeitet haben, dass es nicht schlecht wird. Und ich glaube, Eagleflight ist schon so das in Anführungsstrichen Extremste, was ich bisher ausprobiert habe, auch wenn die Spielgeschwindigkeit eher langsam ist. Bin mal gespannt. Also um die VR-Geschichte, um das Technische mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Der Stil ist total schön, es ist ein sehr, sehr schöner, pastellner Comic-Stil. Der ist einfach, aber funktioniert und ist alles gut. Es ist halt nur so, ich weiß nicht, ob ich da Bock habe, da jetzt länger als ewig, ich weiß nicht, muss man sehen, also was das Spiel so hergibt. Ja, weil es ist ja schon ein Vorpreis-Stil. Ich glaube, der kommt schon für 40 Euro in den Laden und da muss man sich dann schon überlegen oder irgendwie was, ein bisschen was bieten. Bin ich mal gespannt. Was haben wir noch? For Honor, ne?
Ja, For Honor, genau. Ja.
Ja, sagt sie.
Ja, ich auch, ist
ich,
cool.
Ich aber auch. Ja, also ich bin heute zum ersten Mal gespielt. Und
echt?
Ja, also ich habe vorhin nur einen Trailer gesehen, fand das Konzept ganz interessant. Auch wenn ich es jetzt ehrlich gesagt heute zum ersten Mal so richtig verstanden habe, worum es eigentlich geht, dass es so ein Multiplayer-Ding ist. Und ich finde es echt cool. Also mir hat das sehr gefallen.
Ja, ich finde es spannend. Entschuldige, falls du jetzt was sagen wolltest. Nee. Ich finde es super spannend, dass man tatsächlich, ich sage jetzt mal, so ein Strategiespiel eigentlich aus der First Person spielt. Du bist eigentlich, wenn du ein Strategiespiel spielst, spielst du normalerweise als Gott, der alle Leute irgendwo hinschiebt. Und jetzt bist du aber selber der Protagonist, der am Schlachtfeld kämpfen muss und seine Base einnehmen muss. Und das finde ich super spannend.
Ja.
Also ich habe schon sehr frühe Versionen gespielt, vor 1,5 Jahren oder wann da die ersten Sachen kamen, jetzt auf der Gamescom. Und das hier heute ist ja das gleiche wie auf der Gamescom. Es ist super spaßig, gerade wenn du mit Freunden zusammenspielst. Klar, wir sind alle anfangs nicht so besonders gut, denn es ist wirklich ein sehr taktisches Spiel und auch die Steuerung ist ungewohnt.
Ja, die ist so, wie beschreibt man das? Also man spielt ja irgendwie drei verschiedene Arten von Schwerkämpfern, die aufgrund eines mysteriösen Weltereignisses als alle auf einem Kontinent achten. Also dürften ja eigentlich zeitepochenmäßig gar nicht zusammenpassen. Es ist der Samurai, es ist der normale klassische Medieval-Ritter und ein Nordmann, wie heißt das? Wikinger. Und die kämpfen halt in diesen verschiedenen Parteien gegeneinander und haben natürlich auch ihre Waffen, also Samurai-Schwert, normales Schwert und Dingens. Und das ist eigentlich so das normale Multiplayer-Prinzip, nimm das Fort ein und so weiter. Oder auch so Zeug, was man aus Dynasty Warriors vielleicht auch kennt. Irgendwie, ne?
Ja, genau.
Genau, also man kann sich das auch jetzt, auch wenn man es jetzt grob beschreibt, als eine Art etwas vom Kampf und von der Steuerung her etwas taktischere Version als Dynasty Warriors auch vorstellen. Dynasty Warriors ist sehr schnell, sehr kombolastig, sehr, sehr anime-mäßig, sehr, sehr bunt und fluffig. Und das ist jetzt wirklich so die westliche Variante von diesem Spielprinzip, weil man auch sehr ähnliche Situationen hat, nur alles sehr, sehr in so ein Multiplayer-Konzept reingesetzt irgendwo. Und ja.
Kurze Ergänzung, es wird auch einen Singleplayer geben. Den haben sie ja letztes Jahr auf der E3, glaube ich, vorgestellt. Aber das ist auch erst dieses Jahr. Ich bringe schon alles durcheinander. Aber was wir jetzt hier und was wir auf der Gamescom gespielt haben, war immer dieser Multiplayer-Modus. Und was ich schon an dem Spiel sehr mag, ist, dass diese Kämpfe sich so wuchtig anfühlen.
Oh,
also
ja.
Das
ja.
ist zwar ein unfassbar abgedroschenes Wort, aber es passt jetzt hier wirklich mal, weil so diese Einschläge und wenn du dann irgendwie einen Schwertschlag blockst oder so, dann
Rückstoß, ne?
Genau, das ist so richtig, da merkst du, das ist so ein richtiger Kämpfer, da ist Wucht dahinter, wenn der zuschlägt und da musst du auch, selbst wenn du den Schlag zwar blocken kannst, aber das ist trotzdem mit viel Kraftaufwand verbunden. Und das finde ich alles echt gut gemacht. Schaut auch grafisch echt toll aus.
Ja.
Aber ich komme immer noch mit dieser Steuerung nicht zurecht. Ich bin immer noch überfordert, weil man hat ja dieses Dreiecksystem, wo man je nachdem, aus welcher Richtung der Gegner schlägt, dann auch schauen muss, dass man in der Richtung dann blockt. Und ich bin immer nur damit beschäftigt zu blocken und schaffe es nicht, in schnell genug, die Gegenschläge zu setzen, was irgendwie dafür sorgt, dass ich noch nicht so richtig damit zurechtkomme, weil ich einfach aktuell mehr mit dem Verteidigen oder eigentlich nur mit dem Verteidigen beschäftigt bin. Und ich hoffe, dass man, wenn man das dann einfach länger spielt, dass man ein bisschen besser reinkommt. Ich habe mir auch erklären lassen, das wusste ich da, als ich da gespielt habe, nicht, dass man auch so einen Parry-Move machen kann. Also sprich, wenn du in die richtige Richtung schon blockst und der dich dann dort trifft, kannst du sofort einen Counter quasi setzen. Habe ich nicht gewusst und wahrscheinlich war auch das dann mein Problem. Und vielleicht ist es so, dass wenn ich es dann irgendwie mal 2-3 Stunden gespielt habe, dass ich weiß gar nicht, was ich damals für Probleme hatte. Aber aktuell geht es mir irgendwie immer noch so, dass ich noch nicht so ganz das Tempo habe, um zu blocken und dann gleichzeitig schnell angreifen zu können.
Ja, es ist natürlich ungewohnt auf jeden Fall, da hast du völlig recht. Man muss es auch viel üben. Es gibt ja auch ein relativ, ich sag's mal, tiefgründiges Tutorial, dass man wirklich alles nochmal ganz genau und kleinkariert üben muss und auch kann und sollte. Und man kommt rein. Also wenn du es wirklich ein paar Mal gespielt hast, ein paar Stunden. Ich habe jetzt die Beta gespielt. Die war ja, glaube ich, closed. Warst du closed Beta? Ich glaube schon. Da hast du das schon gemerkt. Manche Leute, die sehr, sehr viel das schon gespielt haben, die vielleicht schon seit 2 Tagen an der Beta saßen, waren deutlich besser. Die haben dich da mit 3 Schlägen weggehauen, wenn du noch als Anfänger versucht hast, wie blocke ich.
Ja, ja.
Aber das Gute ist, dass du, wenn du ein paar Stunden wirklich gespielt hast, auch drin bist. Du weißt genau irgendwann, okay, so funktioniert das, da muss ich hin. Und gerade im Multiplayer macht das total viel Spaß, sich gegenseitig abzusprechen und zu sagen, okay, hilf mir hier und hilf mir dort. Ich finde es auch ganz interessant, wenn du tot bist, kannst du dich natürlich respawnen, kannst wiederbelebt werden am Startpunkt, aber du wirst nicht sofort an deiner Stelle wiederbelebt. Das heißt, du musst wieder zu den Gegnern hinlaufen. Du kannst aber auch dich umgucken. Also du kannst schauen, wenn die rundherum noch um dich kämpfen und so. Das finde ich ganz interessant, auch für die eigene Spielanalyse.
Genau. Ja, also was ist da ja, deswegen habt ihr ja auch Dynasty Warriors reingesagt. Ich habe das eher so auch als MOBA-Element, wo es ja auch diese KI Massen von Gegnern gibt, die jetzt gar nicht von einem Spieler gesteuert werden, sondern die einfach nur da sind, dass man sie halt weghaut, dass man so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob es jetzt da irgendwie wirklich Punkte gibt, ob man da irgendwie pro Partie auch nochmal hochlevelt. Aber das heißt, man muss nicht immer nur gegen menschliche Gegner kämpfen, was dann doch jetzt sehr, will ich sagen, behäbig, aber da dauert es deutlich länger. Und diese anderen, die kann man einfach mit einem Schlag weghauen. Und es ist aber de facto wirklich nicht so ein One-Button-Mesh. Also mit Meshen kommst du da nicht weit. Das merkt ich, ja, habe ich jetzt auch eben gemerkt. So, du musst schwere, leichte Schläge, du musst die richtige Richtung auswählen, du musst im richtigen Moment den Konter dann setzen. Also das heißt, dieses, ich gehe halt einfach irgendwo, renne irgendwo rein, drück XXXXX, um alles wegzuhauen, damit kommst du da nicht weit. Das habe ich schon auch gemerkt. Also das heißt, du musst wirklich dieses Schwertkämpfen erlernen, weil du brauchst halt 5, 6 Knöpfe beziehungsweise auch Richtungen mit dem Stick, um das irgendwie gut zu machen. Und das heißt, das wird auch ein Übungsspiel so. Das musst du lange üben wahrscheinlich, bis du das gut im falschen Blut hast.
Das ist aber die große Stärke und gleichzeitig die größte Schwäche vom Spiel. Für Leute, die das gerne machen, ist das super. Ich denke mal, dass sich das Spiel auch sehr, sehr gut verkaufen wird, weil es bombastisch aussieht und einfach diese Art und Weise noch nicht wirklich auf dem Markt existiert.
Ja.
Diese realitätsnahe, dieser Rückstoß und das ist ganz toll, das wird viele begeistern. Das werden unglaublich viele kaufen, aber bei der Hälfte wird es liegen bleiben. Weil viele einfach nicht diese Taktiker sind, nicht mit den Tasten klarkommen und auch nicht klarkommen wollen. Viele möchten da einfach nur durchbashen und Button-Smashing machen. Deswegen wird das einigen nicht gefallen. Ich denke mal, dass das eine ganz spezielle Nische an Menschen treffen wird, die das wirklich auch lange noch spielen werden.
Ja, ja. Aber deswegen passt ja auch Dynasty Warriors ganz gut, weil da denken nämlich auch alle, das ist nur Button-Mashing. Und es sieht nämlich auch nach Button-Mashing aus, aber dann spielst du es eine Stunde und merkst, ich komme mit dem Button-Mashing überhaupt nicht voran. Was mache ich falsch? Was ist hier los? Irgendwie. Und dann merkst du plötzlich, dass das auch viel taktischer ist und dass man da viel klüger vorgehen muss, als das Spiel auf den ersten Bildern so ausmacht und alle anderen Spiele, die auch so sind wie Dynasty Warriors.
Und jedes Fighting-Game ist ja auch, klar kannst du halt einfach irgendwie hohe und tiefe Schläge, haust halt ein bisschen auf den Tasten rum, dann machst du schon auch irgendwie ein paar Aktionen, aber wenn du es wirklich gut spielen willst, dann musst du dich ja auch wirklich mit der Eingame-Steuerung beschäftigen und da klar, da kommt dann noch dazu mit irgendwie hoch, Viertelkreis rum, rüber, halbe Drehung nach unten ist dann der Special-Move, also da musst du ja schon studiert haben, das Spiel, wenn du es gut verstehen willst, aber so in die Richtung geht's. Aber also ich weiß nicht, ob mich der Multiplayer wirklich, also ich bin einfach mal auf die Singleplayer-Kampagne gespannt. Oh, wie gesagt, da hat man einen geilen Trailer gesehen, aber was eigentlich in dieser Singleplayer-Kampagne so passiert, ob man da auch nur durch Level läuft und dann immer wieder der Reihe nach verschiedene schwerer werdende Bossgegner hat oder was man da eigentlich macht, Das habe ich auch noch nicht hier rausfinden können.
Aber so die Schlachtatmosphäre ist schon geil, oder? Ja. Also die fand ich schon cool. Vor allen Dingen, du hörst dann, wenn du so ein Gebiet einnimmst, dann hörst du dann auch immer so ein Horn, ja, so ein
Schlachtruf kannst du es nicht nennen, aber so ein... Ja. So ein
ja, genau. Und das ist also richtig, das ist richtig geil von der Atmosphäre. Und es gibt auch irgendwie da eine Stelle, wo sich halt irgendwie alle in der Mitte treffen. Da kommen ganz viele Soldaten auf einen Punkt, so ein Brennpunkt sozusagen. Und da gibt es dann auch diese Holzdinger, mit denen Türen eingebrochen werden sollen. Wie heißen die nochmal?
Ramböcke,
genau, irgendwie. Und das ist halt auch so ein großer Rambock, der auf einem Wagen drauf gespannt ist irgendwie. Und dann siehst du den auch immer rhythmisch dann gegen diese Tür hämmern. Stimmt. Und das macht dann also über Kopf immer so Wumms. Ja. Und das hat einfach total diesen, es verzichtet komplett, also zumindest im Multiplayer komplett auf Musik, ne? Also ich habe jetzt keine Musik gehört. Irgendwie, aber dafür sind, aber der,
Musik genug.
Ja, ebenso. Und wie die Schwerter klingen, auch so dieses Tring, wenn die so aufeinander prallen, das sieht's. Klingt ja, also, so geil, ja.
Das verstärkt dieses Ganze, was ich als wuchtig bezeichnet habe. Also genau. Es klingt alles wirklich so. Und auch wenn du dann jemanden triffst, das hat so einen richtigen matschigen Sound und sowas. Ja, ne? Genau. Also das meine ich ja. Es ist einfach von der Technik her, ist einfach gut gemacht, handwerklich gut gemacht, weil es wirklich wehtut, wenn du dann irgendwie einen Treffer abbekommst und so.
Es gibt ja auch so Finish-Moves, die du dann ausführen kannst irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob die irgendeinen besonderen Nutzen haben, aber sie sehen einfach gut aus und klingen auch fantastisch. Sie klingen halt so wie in so einem Hollywood-Streifen, irgendwie, was man sich so vorstellt. Ne? Mit das Schwert so hochgezogen, der Gegner fliegt dann irgendwie so weg, wie in einem Kinofilm. Und du hörst dann auch so dieses Tring und es ist einfach super geil gemacht. Also von der Aufmachung her hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Was mich total überrascht hat, weil am Anfang habe ich gedacht, Multiplayer, so wie du, so MOBA, Multiplayer, gedönt so. Ja,
bei der Vorstellung dachte ich auch, es wäre
MOBA. Ja, tatsächlich. Und jetzt bin ich echt super positiv überrascht, also am überraschtesten von allen Ubisoft-Titeln, die wir heute gesehen haben. Irgendwie weniger überraschend war Watch Dogs 2, fand ich.
Wieso weniger überraschend?
Weil es halt Watch Dogs ist, nur mit einer 2 hinten dran.
Meinst du ja?
Ja. Nee, aber es ist so mein Eindruck.
Ja, weiß ich nicht. Sie haben ja schon versucht, ein bisschen dran rumzuschrauben, ne?
Ja.
Also ich meine, der erste Teil war ja nicht schlecht. Wir wollen nicht sagen, dass der schlecht war. Er war nur nicht das, was wir erwartet haben. Das muss man ganz klar auseinanderhalten. Also mir hat der schon Spaß gemacht. Nur ich habe nicht das gekonnt, was ich mir gewünscht habe. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. Deswegen hat man auch sehr viele Erwartungen jetzt an den zweiten Teil. Dass die ganzen Fanwünsche eben auch, sag ich mal, eingebaut wurden. Am Grunde kann man eigentlich alles, was man im ersten Teil konnte, jetzt wieder, oder?
Ja.
Soweit ich es mitbekommen habe, die Menschen kannst du wieder hacken, dass du siehst, okay, die machen das und das und Kameras und Autos hacken. Was ist denn direkt neu für dich, wo du gesagt hast, das hat mich überrascht?
Also, San Francisco, oder?
Ich bin mit meiner mit meinem ferngesteuerten Rollding gelaufen und dann ist ein Hund gekommen und ist dem Ding hinterhergelaufen. Also, bestes Game ever. Nee, also das war halt wirklich witzig, weil ich konnte da halt irgendwie ein bisschen rumfahren. Man hat ja dieses kleine ferngesteuerte Auto, was ja wirklich eine Neuheit ist, was man ja auch dann zum Beispiel zum Hacken benutzen kann, dass man irgendwo reinfährt, irgendwo in den Sicherheitsbereich, wo man halt nur unten durch so ein kleines Tor durchkommt.
Weißt du, woran mich das erinnert hat? An Rainbow Six Siege.
Genau.
An die Drohne.
Genau, wie die Drohne. Die kann halt auch so ein bisschen hüpfen, wenn du X drückst und sowas. Also das kennt man alles. Aus Rainbow Six eben. Und da war es ja dann auch so, dass man damit dann auch zum Beispiel so Elektroschocks oder sowas, so Zeug setzen konnte. Und genau so funktioniert es halt hier auch. Und wie gesagt, die eine Szene, wo da kam halt einfach ein Hund an, hat diese Drohne gesehen, hat sie halt gefreut und ist der hinterhergelaufen. Und dann bin ich halt immer so weggehopst und dann ist der Hund ja halt nachgelaufen. Also das war halt so, okay, da hat jetzt auch mal die KI-Interaktion irgendwie funktioniert, weil es natürlich glaubwürdig, dass ein Hund, wenn der irgendwie so ein kleines Ding sieht, was da rumwuselt, dann rennt er da halt hin, weil der das halt sehen will. Und wenn das weghopst, dann wird er dem wahrscheinlich nachrennen. Und was mir halt jetzt, ich habe eine Mission jetzt mal tatsächlich gespielt. Auf der Gamescom konnte man ja diese neuen Multiplayer, dieses neue Koop-Zeugs und dieses Multiplayer-Mayhem, oder ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, aber dieses, wo du so, wenn du genug Schaden in der Welt machst, dann wirst du halt von so drei anderen, die dann in dein Spiel, so ein bisschen wie diese Invasions im ersten Teil, die wird es jetzt auch wieder geben, aber da ist es jetzt so, dass dann teilweise bis zu drei Leute in dein Spiel reinkommen und halt versuchen, dich zu jagen. Und je länger du überlebst, desto mehr Punkte kriegst du halt am Ende. Und hier war es jetzt so, dass ich ja wirklich mal eine Singleplayer-Mission gespielt habe und das war schon cool, weil ich dann halt einfach irgendwie so ein Lager, da musste ich halt so ein LKW rausklauen und dann bin ich halt erst mit der Drohne oben drüber geflogen, habe halt so gescoutet, dann habe ich irgendwie diese Hacken-Modus, da habe ich so ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, weil ich immer so, der wollte irgendeinen Sicherheitscode von mir, damit ich die Tür aufmachen kann, ich kriege dann diesen scheiß Sicherheitscode her, dann habe ich halt immer geschaut, ob ich einen Computer finde. Und dann habe ich ja gesagt, ach ja stimmt, du hast ja noch diese Hacking-Grid, wo dann alles so ein bisschen aussieht wie in der Matrix, ne, so alles so. Und da habe ich dann gesehen, ah, okay, hier eine der Wachen hat einfach diesen Sicherheitscode dabei. Und wenn ich die hacke, dann kriege ich auch den Code, dann kann ich das Tor öffnen, dann kann ich rein und dann kann ich mit dem Truck rausfahren. Und was mir halt immer sehr liegt, ist, wenn ich irgendwie schleichend vorgehen kann. Das mag ich persönlich einfach gerne, weil es eine größere Herausforderung ist. Und ich mag es halt auch einfach, dieses so durch ein Spiel durchkommen, ohne der Gewalt-Rambo zu sein. Das macht mir weniger, also gibt schon genug Spiele, wo ich Leuten ins Gesicht ballern muss, dann muss ich das hier in Spielen, wo ich dann auch schleichen ans Ziel komme, ich auch noch machen. Und das hat halt da geklappt und funktioniert. Und das war schon cool. Ich hatte dann bei Micha im Anschluss so, wir hatten so ein kleines Streitgespräch, weil du sagst, das ist alles viel cooler als im ersten Teil, weil der Held ist viel sympathischer und ist alles viel cooler gemacht. Und ich weiß halt irgendwie nicht, ob mir dieses der coole Hacker Bro mit den mit der Baseball-Cap und dieses Graffiti und ASCII-Art und Sprayen und ob mir das auf Dauer nicht alles ein Tick zu sehr auf cool getrimmt ist.
Ja, ich wollte noch ganz kurz was ergänzen wegen Schleichen und so. Ich habe genau das Gegenteil gemacht. Ich habe alles erschossen. Ich habe die ganzen Grenzen der Welt ausgelöscht. Ich habe die Leute terrorisiert mit meinen Hackerfähigkeiten. Man kann Handys klingeln lassen, man kann Autos fernsteuern. Ich habe alles gemacht.
Mit den Handys konnte man schon im ersten Teil machen.
Das konnte man schon im ersten, aber es hat funktioniert hier noch besser irgendwie, finde ich. Ich habe Hunde geklaut, weggelockt, auf die Straße gelockt, alles gemacht, was ein Mensch nicht tun sollte. Und das funktioniert auch alles wunderbar. Also ich glaube, das ist ein Spiel, womit Daniel und ich beide glücklich werden, weil man sowohl heimlich, weil man seine Tools dazu nutzen kann, heimlich vorzugehen, als aber auch Chaos zu stiften. Und ich glaube, bei mir wäre San Francisco am Ende nicht mehr dieselbe Stadt wie vorher.
Wenn sie überlebt.
Wenn sie überlebt. Aber du wolltest was sagen, Franziska.
Ja, ich wollte was sagen. Ich weiß es nicht mehr. Entschuldigung. Doch, ich habe es heute noch nicht gespielt, weil es war unglaublich voll.
Ja.
Also ich glaube, Watch Dogs und Star Trek sind die beiden wirklich vollsten Spiele hier. Ich habe es auf der Gamescom gesehen, und zwar die Sache, die sie den, den normalen Zuschauern gezeigt haben, diese Kinopräsentation. Deswegen habe ich dich jetzt auch so ein bisschen doof gefragt, was wirklich anders ist. Aber ich sag mal so, die KI soll schon, scheint besser zu sein. Also wenn du das gerade mit dem Mund erzählt hast und so, sind so kleine Features, aber sie sind niedlich. Und also ich fand
das San Francisco, das ist ja jetzt, fand ich persönlich von der Darstellung her sehr lebendig. Das ist ja immer schwer bei Open-World-Spielen, das alles so unter die Haube zu kriegen, gerade bei den Konsolensystemen, wo die ja doch beschränkt sind. Ich finde, das haben sie geil hingekriegt. Also du kannst zum Beispiel durch so Parks laufen, wo du von Hunden sprichst, wenn zwei Hunde aufeinandertreffen, dann interagieren die auch miteinander. Also die spielen entweder oder kläffen sich an und so. Ich finde, das sind so Kleinigkeiten, die sind nicht spielrelevant, aber die machen das Ganze ein bisschen glaubwürdiger, finde ich. Das fand ich schon ganz cool.
Du hast jetzt so Gesten, die du machen kannst. Ich weiß noch nicht genau, für was man die braucht, aber da saßen dann zwei so, ich nenne sie mal Hippies, auf so einer Wiese. Und eine hat der Gitarre gespielt und dann konnte ich halt als Begrüßung denen mal zuwinken und dann ist die Frau auch aufgestanden, hat zurückgewunken. Und dann habe ich dann so, ja, aber du kannst sie auch beschimpfen. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, wie geht das? Dann habe ich halt das ausprobiert und dann stellt er sich halt so hin, macht halt so die zwei Mittelfinger in die Richtung. Und dann ist die Frau halt aufgesprungen, hat irgendwas gerufen und der Mann ist dann hinter auf mich zugerannt und dann bin ich halt auch weggerannt und sowas. Das sind halt so, ich weiß nicht, was das bringt fürs fertige Spiel, ob man das für irgendwas braucht, aber es war halt witzig und es war halt auch irgendwie glaubwürdig, dass der Typ einfach so, hey, was geht mit dem ab? Du merkst schon, dass sie an allen Ecken und Enden halt versucht haben, irgendwie was zu verbessern, ein paar Neuigkeiten reinzutun, ein paar Sachen zu nehmen, die irgendwie noch dem Ganzen ein bisschen mehr, auch dieses Hacking, das war im ersten Teil, fand ich immer so ein bisschen das Problem, dass das Hacking so oberflächlich blieb. Also im Endeffekt, du konntest zwar dann irgendwie eine Kamera hacken oder dem Typen vom Handy das Konto leerräumen, aber für die Mission musstest du dann trotzdem ballern. Und das war dann so dieses, ah, okay, schade. Und jetzt fand ich es halt ganz cool, dass ich halt die eine Mini-Mission halt schleichend schaffen konnte und dadurch auch meine Hackenfähigkeiten eingesetzt habe. Also ich konnte ja zum Beispiel auch so einen Gabelstapler einfach übernehmen und mit dem dann bin ich mit dem Gabelstapler in dem Camp rumgefahren. Und ich hoffe halt, dass es einfach im fertigen Spiel noch mehr Möglichkeiten gibt. Weil im ersten war es halt dann doch nur auf Ampeln, Gasexplosionen und Kameras begrenzt.
Ja, irgendwie, ne? Stimmt. Aber nochmal dazu, weil du ja meintest, du bist dir nicht sicher, ob dir das so gefällt mit dem Helden, mit dem Graffiti und dem bisschen Hippie-mäßigen, also nicht Hippie, aber so ein bisschen...
Also ich find's ganz cool, aber ich weiß nicht, ob mir das halt nach 2 Stunden auf die Eier geht dann.
Dir vielleicht, aber genau das trifft... ja, mir nicht, aber das trifft den Zahn der Zeit einfach. weil das ist genau das, was die Jugend heutzutage sehen möchte. Weißt du, und das passt auch wieder zu den Interaktionen mit den Stinkefinger zeigen und weißt du?
Also so junge Leute wie ich, die mögen das.
Ja, aber wenn das halt zu sehr auf berufsjugendlich getrimmt ist, dann kann das ja, also, ja, weiß ich nicht. Also, weißt du, das ist halt dann so ein bisschen so, wie wenn halt dann ältere Leute kommen und dann sagen so, ja, das machen die Kids jetzt so und so. Das ist dann so, dann kann das halt auch schnell fremdschämig werden. Also, ja. Kennt ihr dieses Steve Buscemi-Meme, wo er halt so mit Yo Kids in der Highschool steht, mit der Mütze und sowas? Und so wirkte das halt immer so ein bisschen auf mich, als ob halt irgendwie ältere Menschen sagen, das machen die Kids halt jetzt so und deswegen trimmen wir das halt so. Also, vielleicht fällt es mir dann irgendwie doch passend auf im Spiel, aber aktuell habe ich halt ein bisschen die Gefürchtung, dass es mir dann zu sehr auf so Hacker und auch zu viel, also irgendwie so diese so, die sind irgendwie Hacker, Hip-Hopper, Graffiti-Künstler, sprayen und machen ASCII-Art. So, also, ja, das ist vielleicht ein bisschen zu viel reingepackt.
Aber ich finde das aber eigentlich cool. Mir gefällt das tatsächlich, weil ich muss dazu sagen, alles ist eine Steigerung. Für mich persönlich ist alles eine Steigerung über den ersten Teil, weil ich fand, dass Aiden Pierce ein Wichser war. Und ich hatte keinen Bock, den zu spielen. Wirklich nicht. Also ich hatte auch so ein ähnliches Problem bei GTA. Da habe ich immer bei GTA, weil ich immer denke, ja, ich bin Gangster und so. Und hier ist das so, da wird eine gute, also ein gutes Vorhaben, nämlich diese Stadt anscheinend von diesem Kommunikationssystem zu befreien und gegen ein großes Syndikat vorzugehen, kombiniert mit einem rebellischen Charakteren. So, ich bin auch gespannt, ob das im ganzen Spiel überzeugend wirkt, ob man das dann halt auch gut charakterisiert hat, ob das nicht irgendwie auch am Ende nicht einfach nur Show ist, um in den Trailern cool rüberzukommen. Aber ich finde es jetzt schon sympathischer als den Aiden Pierce. Den habe ich gehasst. Ich habe das Spiel nicht zu Ende gespielt, das erste, weil der Typ ging mir so auf den Sack. Der hat auch immer weitergemacht. Der war, ja, so,
das war das Problem.
Der war so dumm und so engstirnig, dass man...
Ja,
dass man
alle sagen halt irgendwie, ja. Hör auf, hör bitte einfach nur auf mit dem Scheiß. Und der macht halt immer noch mehr und so, nein, ich muss noch mehr Rache üben und sowas. Ja, und so, nein, genau. Das bringt doch gar nichts.
Und es war auch nicht gut begründet, weißt du, so einen Charakter wie Max Payne oder so, glaubt man das ab, dass der nicht aufhören kann. Weil da wurde es auch immer gut charakterisiert und in einen großen Gesamtkontext gepackt. Aber Aiden Pierce hat Dinge getan, weil Aiden Pierce das machen wollte. Und Aiden Pierce ist ein Arschloch gewesen. Und das hat mir persönlich den Spaß an den ersten sehr versaut, weil ich Open World ist, also die Spielmechaniken sind geil und so, aber ich finde, um mich am Ende dann doch wirklich zu halten, dann so ein Spiel, da brauche ich immer irgendwie einen Charakter, mit dem ich irgendwas anfangen kann. Und das hat das erste Spiel nicht gebracht. Bei diesem Watch Dogs, da sehe ich da aber das Potenzial, dass mir das gefällt, weil mir ist der Hauptcharakter direkt sehr viel sympathischer. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Das ist so ein Typ mit Brille irgendwie, der wirkt ein bisschen lockerer und der macht auch nicht sofort den Eindruck, als müsste der alle erschießen wollen. So. Also du hast zwar die Option, zur Waffe zu greifen, aber du hast nicht das Gefühl, du musst, weil Aiden Pierce war immer so Finger im Abzug. Der war wie so ein Cowboy. Der sah so mit seiner ganzen Aufmachung so aus, als würde er gleich allen an die Kehle springen. Und hier ist das schon eher so, ja, wir machen was gegen das Gesetz, aber am Ende, so ein bisschen wie bei Mr. Road, wir machen dann am Ende doch was Gutes so. Und ich glaube, das hat, das mir persönlich, glaube ich, gefällt es besser. Bisher.
Ja.
Aber mal gucken, also wir haben ja nur jetzt eine halbe Stunde oder so gesehen, sondern ein Ersteindruck, das wird sich ja erst entwickeln.
Also, die Kritik, oder das heißt Kritik, es ist ja keine wirkliche Kritik, so, das ist sowas, wo ich vielleicht befürchte, dass das Spiel mir da in diesem Aspekt nicht so gefällt, bezieht sich immer nur so ein bisschen auf diese Präsentation und das Ganze. Also handwerklich und von den ganzen Mechaniken funktioniert das halt wieder. Und das fand ich ja auch im ersten Watch Dogs, dass das hat alles, die Mechaniken und dieses Open World und sowas, das hat ja alles funktioniert. Also man konnte dem Spiel handwerklich keine Vorwürfe machen. Es war halt nur auf Dauer dann eben doch recht eintönig. Und ich war von den Möglichkeiten, die mir das Hacking geboten hat, so ein bisschen enttäuscht. Also da habe ich irgendwie mehr erwartet. Und ich war halt enttäuscht. Da sind wir wieder beim Thema Mr. Robot. Bei Mr. Robot ist ja auch nicht irgendwie, dass der dann auf einmal eine Waffe in die Hand nimmt und sich irgendwie durchballert, sondern der geht, ein Hacker hackt halt, weil das kann er. Und er ist halt nicht der Rambo-Typ. Und bei Aiden Pierce hast du vollkommen recht. Der war dann halt immer so, im Zweifelsfall hat er dann doch zur Waffe gegriffen und sich irgendwo reingeballert. Und das passte für mich nicht zu dem Hacking.
Ja, ja.
Muss man aber jetzt dazu sagen, der neue Held hat halt auch wieder eine Waffe. Also das heißt, er kann dann schon auch ballern, wenn er mag.
Man musste sie in der Demo-Mission wenigstens nicht benutzen. Also es war kein Muss. Also man konnte halt irgendwie drumherum, wenn es eine Option bleibt, okay, dann sind halt Spieler wie ich, die dann sagen, okay, ich brauche doch ein bisschen Chaos. Das ist wahrscheinlich dann auch ganz okay. Aber ich hatte halt nicht das Gefühl, dass man es mal machen muss.
Was mir aber mega gut wieder gefallen hat, war diese ganzen versteckten Gags. Versteckt sind sie eigentlich gar nicht, aber diese Minigags, dass wenn du ein Spiel startest, dann ist es halt so ein MS-DOS-Bootscreen. Der halt, und diese, was man auch immer kennt am Anfang, dieses so fotosensitive Warnung oder was dann kommt, das steht halt in dieser alten schwarz auf weiß weiß auf schwarz. Schrift dann da. Und wenn du dann irgendwie im Optionsmenü bist, dann ist es halt so gelb auf blau. Also dieses, was war das dann? Windows 3.1 oder, nee, 3.1 war dann schon mit grafischer Oberfläche, aber halt das, was davor war, so.
Ja.
Sie spielen halt schon total viel mit dieser Computerkultur auch und so und haben da echt witzige Gags. Oder wenn du halt dein Handy, was halt natürlich jetzt wieder dein Dreh- und Angelpunkt ist, siehst du halt jetzt schon, es hat halt viel mehr Apps drauf als noch im ersten Teil. Dann hast du halt einen Music Player und du hast Noodle Maps als irgendwie Dings drauf und so. Also sie haben da echt viel coole Ideen schon, wie sie halt auch einfach so diese Lebenswirklichkeit, die man ja auch hat mittlerweile halt mit dem Handy, dass dein Handy so dein Lebensmittelpunkt ist, wo du halt deine Musik, deine Kontakte und alles drauf hast, dass halt das komplette Menü des Spiels halt in dem Handy drin ist und so. Das finde ich halt schon, das finde ich dann schon wieder cool. Wie gesagt, ob ich dann halt die ganze Zeit Bock habe, mir ASCII-Art-Dinge anzuschauen und diesen, was der Manu auch damals gesagt hat, diesen anderen Typen mit dieser komischen Hackerbrille, ich weiß nicht, ob es eine Hackerbrille ist, aber es ist halt diese Brille, die dann so Buchstaben zeigt. Das fandst du auch komisch, oder?
Konnte ich jetzt erstmal nichts mit anfangen, aber ich freue mich mit den Gedanken so langsam an.
Ich glaube, muss das Gesamtbild einfach stimmen.
Ja, ja.
Wenn das alles sich so zusammenfügt, dann ist es insgesamt wahrscheinlich geil. Wenn aber zwei, drei Teile fehlen, dann wird es plötzlich so, warum, wieso, weshalb? Und jetzt in der Demo ist es für uns noch so, aber ich glaube, im fertigen Spiel wird es dann so eine Masse ergeben, die dann wieder geil ist.
Ich tendiere aber halt wirklich, das dazu zu stimmen, weil ich mag grundsätzlich verrückte Sachen immer ganz gerne. Und da spricht mich der zweite Teil viel mehr an als der erste. Der erste war halt so irgendwo in der Mitte stecken geblieben, gute Grundlage, aber der beim zweiten so die ganze Aufmachung und auch so Los Angeles als Setting finde ich, San Francisco als Setting so zu nehmen, ist auch irgendwie eine gute Idee, weil es wirkt auch viel sonniger, sehr viel fröhlicher, aber sehr viel mehr ist auch auf dem Spiel, ne? Weil dieses ganze Leben, das die Leute dann auf der Straße führen, diese Fröhlichkeit, die sie dann haben, die ist dann wirklich halt völlig untergraben durch diese, ja, ne? Also das ist, das, also
Scheiß auf Boston, ne?
Also, das ja, ist ja, also das, Boston ist ja eh schon am Arsch.
Ja, eben, das interessiert ja. Das, also später, da weiß man ja in Fallout, wie es endet. Also deswegen braucht man sich
da jetzt auch nicht mehr drum kümmern. Aber ich finde, hier merkt man auch einfach ein bisschen mehr, dass man auch was für die Leute macht. Und ich habe bei so Open-World-Spielen normalerweise Skrupel, einfach irgendwelchen Leuten, oder nochmal an die anders, keine Skrupel anderen Leuten einfach eine Waffe vors Gesicht zu halten, weil Open-World, da probierst du die Grenzen aus. Aber bei dem Spiel war so eine Grenze, wo ich dachte, okay, warum soll ich dem Gitarrenspieler, den du jetzt gerade am Anfang beschrieben hast, jetzt irgendwie Ärger machen? So, ich dachte, okay, dann...
Ja, weil er halt einfach
ja, Gitarre,
da sitzt und Wonderwall spielt.
Na gut.
Das Einzige ist, was er kann. Also es gibt einen besseren Grund, einen Gitarrenspieler einen aufs Maul zu hauen. Nein, was mir mega gut gefallen hat, das war schon im ersten Watchbox eine der genialsten Fähigkeiten. Die vermisse ich in jedem Open-World-Spiel und die vermisse ich auch in GTA und jetzt in Mafia 3 aktuell, ist, dass man mit dem Auto in eine Nebenstraße, in eine Parklücke fahren kann und dann das Auto abstellt und dann so im Sitz runtersinkt und wenn du Glück hast, fährt die Polizei einfach vorbei und entdeckt dich da nicht. Der Klassiker aus Drive zum Beispiel, wo er das ja auch macht, wo er in so eine Parklücke hinter so einem LKW reinfährt und das finde ich halt viel cooler als dieses, ja, du musst halt wegrasen von der Polizei und wenn du aus diesem blauen Kreis raus bist, dann checken die auf einmal nicht mehr, wo du bist. Und das habe ich jetzt, als ich jetzt eben kurz vorher Mafia 3 gespielt habe und immer noch spiele und jetzt mal hier diese Watch Dogs Demo und dann war ich so, ah ja, stimmt, geil, Watch Dogs gibt da dieses mega coole Feature, dass man halt so das Auto schnell abparken kann und da auch so der Polizei entkommen kann. Und das würde ich mir gerne wünschen in jedem Polizeiverfolgungsspiel, dass es auch die Möglichkeit gibt, so von der Polizei wegzukommen.
Stimmt. Mein ja. Kommentar stimmt. Ja. Ja,
du hast es ja leider noch nicht gespielt, ne?
Ja, ich habe es kurz angespielt, aber mein Termin war dann schon so eng auf der Gamescom. Also ich habe ja dieses Dings gesehen, hier diese Vorführung. Aber mein Termin hat sich dann so nach hinten verschoben, dass ich praktisch so 5 Minuten hatte, weißt du? Ja.
Wo hattest du denn den ersten Teil?
Ich fand ihn tatsächlich nicht schlecht. Also er war nicht das, was wir erwartet haben, aber ich fand ihn nicht übel, ganz ehrlich. Klar, das Hacken hätte man noch ein bisschen besser machen können, aber es war nicht übel, ganz ehrlich. Ja, ja. Gerade die Features, was er auch gerade meinte, mit dem in den Sitz sinken, dass die Polizei vorbeifährt. Ein bisschen realer ist es einfach und das finde ich ganz cool.
Ich glaube, das erste hatte auch noch das Problem, es war halt dieser komischen Übergangstitel. Also das war ja so, dass das parallel noch rauskam für die alte Konsolengeneration und dann musstest du immer so zweigleisig entwickeln, so mehr oder weniger. Ne? Und dann hast du ja auch, okay, dann mussten vielleicht manche Features rausgeschmissen werden, weil man gesagt hat, ja, die können wir auf der 360 oder der PS3 nicht realisieren, dann sollen die halt auch in den neuen Spielen noch nicht drin sein. Also das war halt so dieser komische Übergangstitel zwischen den zwei Konsolengenerationen. Und jetzt ist es ja wirklich so ein echter, genuiner Next-Gen-Titel. Vielleicht ist das auch einfach so ein bisschen das Problem des Ersten gewesen.
Ja, wir haben vorhin auch noch kurz über die Grafik gesprochen. Ich finde, es sieht geil aus, persönlich. Im Rahmen der technischen Möglichkeiten. Das Erste, was ich gemacht habe, war keine Mission erfüllen, sondern durch die Gegend fahren, die Welt angucken, mal sehen, was so geht. Und dann bin ich auf den Hügel gefahren und konnte auf die Stadt runtergucken. Und dann ist es gerade Nacht geworden. Und ich finde so diese Nachtbeleuchtung, und dann siehst du in den Straßen die Autos dort entlang fahren. Man konnte auch wirklich sehr weit gucken bis zur Brücke und so. Ich fand, das sah schon cool aus. Das hat mir sehr gefallen. Klar, bei so Open World-Titeln, wenn man dann so Sachen aus der Nähe sieht, dann gibt es da Einbußen in Details und so. Ich glaube, das lässt sich hier auch nicht verhindern. Also das Gesamtbild hat mir echt total gut gefallen.
Ja, stimmt, wie du sagen willst. Nee, also ist auch tatsächlich, aber ich finde, da war auch das erste Downgrading hin oder her und auch The Division Downgrading, im ersten Trailer sah es ja viel geiler aus, aber man sieht ja leider aktuell bei Mafia, wie man auch dort noch ganz schön Probleme haben kann. Also dass andere Studios echt mega massive Probleme haben, so eine große Welt für sich hinzubekommen. Und da hat auch das erste Watch Dogs kein Problem. Und das zweite schaut auch wieder toll aus. Also,
ja, lief auch super gut. Also ist noch irgendwie so eine Zwischenversion von Beta stand da dran, aber das wird wahrscheinlich zum Release noch besser. Also sah echt gut aus.
Lange Ladezeiten, aber das ist so ein Klassiker, wenn du auf so einer Debug-Konsole spielst und auf der Gamescom und sowas, das dauert immer ewig, bis da die Levels geladen werden. Aber ist irgendwie, ich weiß nicht, ist glaube ich so ein Spieleentwicklungsding, dass während die Sachen entwickelt werden, wenn du so eine frühe Version spielst, dann hast du immer ewig lange Ladezeiten und die sind dann meistens in der fertigen Version, ist es dann irgendwie optimiert. Da lädt es dann viel schneller.
Klar, da wird dann halt auch viel an den Assets dann irgendwie noch runterkomprimiert und so, das ist ganz normal.
Lange müssen wir ja nicht mehr warten, ne? Es kommt ja bald. Nächsten Monat, meine ich.
Alter Schwede.
So 11. Oktober, 11. November.
Ja, ich glaube auch.
Wer soll das alles spielen?
Ich weiß auch nicht. Meine Liste wird immer länger.
Es werden so viele Spiele.
Ja.
Ja, ansonsten haben wir gar nichts gesehen, ne? Überlege ich gerade. Das war's, ne? Das war's. Ja. Hast du noch was angeguckt, Franziska?
Das Essen?
Ja, aber das dürfen wir ja nicht reden. Oder gibt's jetzt Reviews für Veranstaltungsessen?
Wäre auch mal eine Idee.
Ja, das wäre eine geile Podcast-Idee, das neue Format. Das neue Samstagsformat, Essen-Review. Ja, genau, nein.
Ich überlege gerade, sonst war aber auch nichts mehr. Also das waren ja die Sachen für Rainbow Six. Das läuft ja aktuell weiter. Da kann ich an der Stelle schon mal ankündigen, dass wir dann demnächst ein Revisited-Cast machen, weil da gibt es ja ständig neue Updates und so. Und Ghost Recon kommt erst nächstes Jahr raus. Deswegen ist es explizit hier ausgenommen.
Ist das dieses, was in der tropischen...
Ecuador oder sowas, also irgendwo in Südamerika.
Es ist so ein bisschen wechselnde Flora, Fauna, also es sind ja verschiedene Gebiete.
Es ist halt Militärwaffenporno, Micha, ist genau dein Spiel.
Ja, super. Ja, dann steige ich da wahrscheinlich aus.
Und es sieht Tom Clancy im Namen. das war's, glaube ich. Wir sind
echt in einer
Stunde, oder?
Ja, eine Stunde ungefähr haben wir. Also Star Trek gab es ja noch zu sehen, das haben wir halt, wie gesagt, auf der Messe gesehen. Man sitzt auf der Brücke, drückt Knöpfe. Ich glaube, Star Trek-Fans müssen das spielen. Alle anderen, Spielprobe wollte ich jetzt gerade schon fast sagen. alle anderen, ich glaube, probiert es mal aus. Ich glaube, so lange wird euch das nicht halten. Es ist eher was für Fans, dass man eigentlich mal auf einer Brücke sitzen kann. Ist im ersten Moment auch geil. Aber dann merkt man nach einer Zeit, dass man wirklich nichts anderes macht, als auf der Brücke sitzen und Knöpfe drückt. Und ich glaube, das ist eher so, also wenn man das sein Leben lang schon mal machen wollte und sich vorstellen wollte, wie diese Brückenatmosphäre ist, das ist, glaube ich, ganz cool. Aber alle anderen, ich glaube, das Spiel bietet dann zu wenig Inhalt. Irgendwie auch generell. Also das haben wir schon bei der Gamescom-Demo gemerkt, dass man da eigentlich nicht so viel tut und das eigentlich mehr so ein Witz ist.
Aber es ist
Star Trek, also es ist...
Klassisches VR-Ding, das wir hatten ja schon mit VR-Sachen. Auf Papier klingt es immer cool. Wenn man es dann nüchtern betrachtet, fragt man sich, wie lang spielt man es dann wirklich.
Okay, ja, dann, ich glaube, das war's, ne? Ja. Oder? Sonst noch was?
Wir haben alles erzählt, was wir gesehen haben.
Ja, wir haben alles, ja, fast. Nein, alles. Bis auf das Essen. Das werden wir jetzt nicht reviewen.
Ach so.
Okay, um uns herum bauen die Leute schon alle ab. Hier gab es einen schönen Trailer zu dem Assassin's Creed-Film zu sehen. Wollen wir über den nochmal ganz kurz sprechen? Freut euch auf den Film?
Ja, also, weil alles, was ich bisher im Trailer gesehen habe, sieht... ich sag mal, mindestens Prince of Persia Niveau. Also ich fand, Prince of Persia war solides, gut gemachtes Popcorn-Kino. Und das, was ich jetzt hier sehe, auch mit den Schauspielern, also wirklich qualitativ gute Schauspieler, spricht dafür, dass das zumindest kein Totalreinfall wird. Also ich fand zum Beispiel den Warcraft-Trailer habe ich gesehen und habe mir schon im Trailer gedacht, ich weiß eigentlich schon, was im Film passiert, und ich finde den Trailer schon etwas fremdschämig teilweise. Mit der sexy Ork-Frau und sowas, das war alles schon so... Und das habe ich jetzt hier in den Trailer auch nicht das Gefühl. Also da habe ich wirklich irgendwie, das glaube ich, dass das zumindest, wie gesagt, Prince of Persia, also solides Popcorn-Kino mit alles, also höher kann es natürlich immer gehen, drunter glaube ich, das wird was Ordentliches, mindestens.
Ja, denke ich auch. Also ich freue mich auch drauf, muss ich sagen. Aber ich habe versucht, die bewegten Bilder ein wenig zu meiden. Also ich habe mir die ersten 1-2 Trailer angesehen oder Informationsvideos, die es dazu gab. Und ich habe auch darüber gelesen. Klar, gehört auch so ein bisschen zu meinem Job, ne? So die technischen Infos und solche Sachen und alles, was auf Papier steht, kenne ich. Und ich habe mit euch jetzt hier so ein bisschen so einen Trailer gesehen und so Hintergrund, behind the scenes. Aber alles, was so dazwischen war, habe ich versucht zu vermeiden, weil, wie du gerade gesagt hast, bei World of Warcraft Trailer verraten so viel, dass du irgendwann den Film nicht mehr sehen willst oder ihn schon gesehen hast mit dem Trailer. Und davor hatte ich Angst, deswegen habe ich das so ein bisschen gemieden.
Aber das ist ja dann auch ein schlechter Trailer. Ich fand Warcraft war auch schlechte Trailer. Es gibt ja wirklich gute Trailer, wo du einfach sagst, wo die machen mich voll neugierig. Ich weiß nicht, um was es in dem Film geht. Ich möchte ihn aber sehen. Und dann ist es ein guter Trailer. Und es gibt halt diese schlechten Trailer wie bei Warcraft, wo du eigentlich sagst, ja, die haben ja mehr oder weniger... Ich weiß jetzt eigentlich schon, was passiert. Ich kann es vorher ahnen. Also wenn ich schon den Typen sehe und die 3-4 Szenen und die sexy Ork-Frau, dann weiß ich schon, oh, da wird sich so eine Romeo und Julia mit den zwei aus den verfeindeten kriegerischen...
Vor allem macht diese sexy Ork-Frau ja keinen Sinn. Ja. Also ohne Witz, jetzt wirklich mal, ich habe ja gar nichts gegen sexy Figuren in solchen Filmen oder in Spielen, aber sie müssen ja irgendwie in den Kontext reinpassen. Ja, sie müssen ja irgendwie Sinn machen. Das ist ja, so ist das wirklich so, wir müssen irgendwas haben, um die Zielgruppe noch irgendwie anzulocken, also haben wir da noch eine geile Ork-Frau rein. Und alle wirklich diese riesen Orks mit diesen riesen Händen und diese riesigen Typen, die aussehen wie Mechs in grüner Haut. Und dann ist da diese schmale, was ist das? Das muss ja dann eigentlich schon, es muss eine absonderliche Schöpfung sein, dass die Orks, die normalen Orks, die auch unmöglich akzeptieren können, so, weil das ja irgendwie so eine ganz schmale Person ist. Was soll das sein?
Die entspricht halt dann auf einmal humanen, also menschlichen Schönheitsidealen. Ja. Ne?
Aber es macht da keinen Sinn, weil die anderen Ork-Frauen, die man in Trailer sieht, sahen halt aus wie Orks. Also ja. Selbst die Babys sahen aus wie Orks. Warum gibt es dann plötzlich eine Ork-Frau, die aussieht wie ein sexy Mensch? So verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Aber ich habe den Film jetzt auch nicht gesehen, deswegen kann ich dazu noch nichts sagen. Aber
Ich meine, es hat ja im Grunde, das Problem hat ja Shrek gelöst. Also bei Shrek ist es ja so, da schaut ja dann die Frau auch aus wie halt eine Shrek-Frau und ist dann für ihn halt auch schön, weil sie halt aussieht wie so eine Shrek, sag ich mal, aussieht. Ich habe den Namen von ihr.
Ja, und das war genial. Ja. Das war genial, das hat gepasst und das war auch plausibel irgendwie so. Und am ersten Film ist es ja auch so, dass sie sich ja trotzdem verlieben, aber halt...
Fiona heißt sie.
Ne? Ja, genau. Fiona. Aber die beiden verlieben sich ja auch am Anfang auch über das Herz natürlich und nicht über den Körper. Aber klar, es macht Sinn, wenn sie zum Ork wird, dann sieht sie halt genauso klumpig und dick aus wie der Hauptcharakter Shrek. So, und das war hier, da habe ich schon im Trailer auch genau dasselbe gesagt, so, oh, kommt, oh, Freunde, einfach nur blöd. Und naja, ich glaube, es ist wirklich geil. Also viele haben ja gesagt, dass es doof ist.
Übrigens, können wir an der Stelle ergänzen, Manu hat im WoW-Cast letztens mal angekündigt, wenn der auf Blu-ray rauskommt, dann gucken wir uns den mal an.
Dann gucken wir uns den alle dreimal an. Dann
machen wir mal einen Kinoabend zusammen.
Der kommt jetzt ziemlich bald, ne? Ja, ich glaube im Oktober, ne?
Glaube ich, jetzt irgendwie demnächst raus auf Blu-ray und dann... Ja, schauen wir uns den alle mal an.
Sehen würde ich den schon gerne, weil der von Duncan Jones ist. Ich fand Moon fantastisch, falls ihr den kennt, den Science-Fiction-Film.
Ja, aber das ist ja so ein Klassiker. Ja. Wenn du einen Regisseur hast, der keine Kohle hat und aus wenigsten Mitteln irgendwas machen muss, dann machen die immer geile Filme und dann kriegen sie ein fettes Budget und dann machen sie Scheißfilme. Das war bei Monster, wie der Regisseur hieß, der hat erst Monster gemacht, hatte null Kohle, null Budget, hat einen super sensationellen Film gemacht und dann hat er Geld für Godzilla bekommen, irgendwie 300 Millionen oder was ich war, und dann kam halt Godzilla raus. Ja.
Also. Ich fand Godzilla gut. Ja. Aber ich fand Monster auch viel besser, um das mal auszugleichen. Aber Assassin's Creed, ich glaube, der wird gut. Ich finde interessant, dass sie es jetzt ganz stark in die Zukunft anlehnen wollen. Ich hoffe, ich spoilere dich jetzt.
Alles gut.
Franziska guckt mich so kritisch an. Aber das ist ja das, was vorher rauskommt. Ich finde die Idee aber eigentlich gut. Also viele sagen ja, klar, Assassin's Creed spielt eigentlich in diesen antiken Städten. Aber dieser Zukunftspart, der wird ja schon relativ, ist ja immer kleiner geworden bei den Spielen. Wahrscheinlich auch, weil ich denke mal, der ist auch nicht so interessant. Aber das hat ja das Potenzial, gerade dieses Universum, also diese Seite der Welt, viel weiter auszubauen irgendwie. Das hat bestimmt auch produktionstechnische Gründe, aber das sehe ich, das muss nichts Schlechtes sein. Ich glaube, das wird gut. Und ich hoffe, im Gegensatz zu Prince of Persia, dass da nicht so krasses Whitewashing betrieben wird, ne? Das ist so, also darüber haben wir vorhin nochmal kurz gesprochen, weil Prince of Persia spielt in Persien und nicht ein einziger Perser spielt mit. Alle irgendwie angemalt. Ben Kingsley, der, was hast du gesagt?
Ich muss nur gerade lachen. Das ist natürlich jetzt für einen Podcast doof, aber man sieht das jetzt gerade natürlich, also wir sehen das. Da hinten stand ein Kostüm aus dem Film, was so ausgestellt war. Ja, ja. Und jetzt ist da halt gerade jemand von der Speditionsfirma und schweißt das halt in so schwarze Frischhaltefolie ein. Und sieht halt gerade aus, als ob der halt so eine Leiche einwickelt. Wie so bei der Mafia, als ob die jetzt halt gleich in so eine Baustelle irgendwo geworfen wird und dann halt einbetoniert oder sowas. Weil der halt einfach jetzt so ein lebensgroße, schwarze, eingewickelte Menschensilhouette steht.
Da müssen wir gleich noch schnell ein Foto machen. Ja. Aber das, ich glaube, da habe ich Hoffnung, weil das ist ja jetzt wahrscheinlich diese Produktionsfirma, wo Ubisoft sehr viel mehr kreative Kontrolle hat, auch über den Film. Und die haben ja schon bei Assassin's Creed sehr viel Wert drauf gelegt, so deutlich zu machen. Das ist ein internationales Team. Hier kommen viele Religionen und Kulturen aufeinander und haben dieses Spiel zusammen gemacht. Und ich glaube auch, dass sie bei dem Film jetzt drauf achten. Das finde ich gut, weil das hat mich bei Prince of Persia immer gestört. Das ist so, es spielt in Persien und da spielt nicht ein einziger Perser mit, wie bei diesen Gods of Egypt, wo auch kein einziger Ägypter mitspielt. So, und das ist so völlig absurd. Ich finde das ja in Ordnung, wenn man sagt, okay, wir müssen den Film in Amerika verkaufen. Also arbeiten wir jetzt hauptsächlich mit bekannten amerikanischen Gesichtern. Ist doof, aber nachvollziehbar. Aber den kompletten Film dann nur mit Amerikanern zu besetzen und die alle zu schminken, ist frech. Also, weiß ich nicht. Die Diskussion gibt es jetzt auch bei Ghost in the Shell zum Beispiel und so. Da glaube ich aber auch, da warte ich aber auch erst, bis der Film halt rauskommt und dann kann man mal drüber reden. Und hier habe ich die Hoffnung, Michael Fassbender, die Marion Collard heißt die, glaube ich, ne? Collan,
ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, ich weiß, wie du meinst.
Die tolle Darstellerin aus Inception auf jeden Fall. Und
Marie
Cotillard. Ich hatte irgendwie was mit Croton. Ja, und ich glaube, das wird allein vom...
Marion Cotillard, ne?
Also ich vom Cast her hegt es bei mir die Hoffnung, dass es auch internationaler wird. Es passt auch viel besser zu Assassin's Creed und auch viel besser in so ein Science-Fiction-Setting, ne, dass die Welt sich immer weiter vermengt, kulturell irgendwie. Und ich habe da Hoffnung. Und außerdem haben wir gerade das Making-of gesehen, es gibt einen Typ, einen Stuntman, der ist 35 Meter aus der Luft gesprungen, um den Leap of Faith zu machen. Alter!
Und das ohne Bungee-Seil.
Ja.
Jedenfalls haben wir keins gesehen.
Nee, der ist in so eine, ich weiß nicht, wie man das nennt, so in so ein Aufblastrambolin irgendwie reingesprungen. Ja, so ein riesiges Kissen halt irgendwie. Ja, das sah schon beängstigend aus. Ja, also da muss man schon...
Respekt, auf jeden Fall.
Es gibt in diesem Trailer diese eine Leap of Faith-Szene. Die Stadt ist computergeneriert, aber der Sprung ist echt. Also der Schauspieler, der da drin ist, ist keine Computeranimation, sondern ist der echte Stuntman, der jetzt 35, das ist schon heftig, 35 Meter. Also ihr könnt euch ja mal auf einen Dreier oder auf einen Fünfer stellen und dann mal tief in eurem Inneren euch fragen, ob ihr jetzt nicht doch vielleicht ein bisschen Schiss habt. Und das sind ja nur 5 Meter. Also 35 Meter.
Wahnsinn.
Ey, ist das der Hammer. Also 7-mal so hoch. Heftig. Naja, gut. Ich freue mich. Wann kommt der Film eigentlich? Nächstes Jahr, ne?
Nee. 12. Dezember oder so.
Ja, so früh schon?
Ist es nicht Dezember? Ich glaube schon, ja.
Echt?
Ja. Geil.
Nice.
Doch. Cool.
Ich würde sagen, wir gehen ins Kino, Jungs.
Ja, ich glaube auch, ne? Dann, cool. Ja, ist klar. Ich glaube, dann haben wir heute alles abgedeckt, ne?
Ja. Und wir entschuldigen uns für diese Laberfolge ausnahmsweise, weil jetzt sind wir bei 1,5 Stunden oder wie viel?
Nö, 1 Stunde 12, das ist alles noch im Rahmen. Also der Manu redet viel mehr.
Ja, aber es ist halt nicht diese monothematische, präzise, geschliffene...
Im Detail vorrecherchierte Superfolge, die ihr sonst von Inside Moin gewohnt seid. Hust. Aber die Atmosphäre müssen wir tatsächlich entschuldigen, weil wir sind halt wirklich jetzt auf dieser Veranstaltung, wenn ihr Hintergrundgeräusche hört, das ging jetzt hier an der Stelle nicht anders. Und hoffentlich ist uns jetzt hier kein Handy reingerauscht, das uns alles zerschossen hat. Aber dafür kriegt ihr diese Infos dann halt auch wirklich direkt am nächsten Tag. Also die Veranstaltung war jetzt am Donnerstag und ich stelle die Folge am Freitag rein. Das ist der Preis der, wie sagt man?
Preis der Aktualität.
Der Preis der Aktualität, genau.
Ja.
Okay, dann vielen, vielen Dank, Franziska, dass du zu Gast warst.
Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Und schön, Daniel, dass wir uns hier mal in Person getroffen haben.
Naja, mal klingt jetzt so, als ob wir uns jetzt irgendwie gerade das erste Mal gesehen hätten. Wir sehen uns
ja, seit...
Aber es ist, sowas ist natürlich tatsächlich immer so eine willkommene Gelegenheit. Und bleib ja auch noch ein bisschen länger hier in diesem... Für mich ist es ja Norddeutschland. Also...
Aha. Ist das ja. Er kommt aus München und hier also in Düsseldorf.
Alles, alles, was halt außerhalb von Bayern ist, ist für mich Norddeutschland oder halt so da drüben so Manu, halt so die, also
die andere Seite.
Genau. Und deswegen, aber ich freue mich, Manu und Stefan, wir treffen. Manu ist ja gerade auf der Brettspielmesse, der wird da sicherlich die nächsten Tage auch nochmal irgendwie was von der Brettspielmesse machen. Ich werde es mir nicht anhören.
Die ist jetzt in Essen, ne?
Genau, in Essen. Und da sehen wir uns auch nochmal und ich bin. Freue mich. Und Stefan auch und alle. Ein großes Familientreffen in Norddeutschland.
Schön, in Norddeutschland. Alles klar. Dann wünsche ich euch und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Tschüss.
Ciao.